another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Christian, wir haben uns wieder in eine ausweglose Situation manövriert, wie so oft. Und zwar haben wir nicht nur ein Spiel ausgewählt, wo ich mir bei der Aussprache nicht sicher bin, ob ich das richtig mache. Nein, es ist auch noch, dass das Spiel von drei Designern gemacht wurde, von denen ich bei einem ganz sicher bin, dass wir nicht genau wissen, wie er ausgesprochen wird. Das heißt, es ist eine Folge, wo schon die ersten drei Kommentare sein werden: Ihr Deppen, das spricht man doch so aus.
Das ist wieder ein Luxusproblem mit deiner Aussprache. Aus meiner Perspektive reden wir heute über ein Spiel, von dem ich keine rechte Ahnung habe. Das ist mal ein Problem. Aber die Aussprache, ja. Man könnte einfach konsequenterweise die deutsche Aussprache nehmen und sagen, wir reden heute über Archon.
Archon, mit der Betonung hinten. Archon.
Oder hättest du Archon gesagt? Jetzt müsste man Altgrieche sein oder zumindest eine Ahnung davon haben, wie das im Original ausgesprochen wird.
Das weiß ich auch nicht. Mein Altgriechisch ist ja so ein bisschen schlecht. Ich neige dazu, auf der ersten Silbe zu betonen. Archon, wenn schon. Archon. So ein bisschen so schnappend, wie so ein Terrier. Archon, Archon, Archon. Dieses Archon, das ist ja so ein gemäßigtes Fränkisches. Aber ist ja wurscht. Archon heißt es, glaube ich.
Ja, anfangs wollte ich Archon sagen. Oder Archon, aber das ist ja auch nicht die feine Art. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie sagt man im Englischen Archon, würde man vermutlich sagen, oder?
Archon, genau. Ich habe es jahrelang natürlich immer Archon ausgesprochen. Und das ist, glaube ich, das Falscheste. Das ist ja mal das Tollste so, Sachen, die man auch deutsch aussprechen könnte, englisch auszusprechen, aber dann falsch.
Jetzt kommen wir zum dem nächsten Problem, wenn wir schon dabei sind, es an dem Namen abzuarbeiten. Ich wusste bis vor kurzem überhaupt nicht, was es eigentlich bedeutet, was ein Archon oder wie auch immer, was das eigentlich ist. Und habe es dann nachgucken müssen. Und offensichtlich ist es tatsächlich ein altgriechisches Wort, kommt aus der Antike und war da erstmal ein Amts- oder Würdenträger, aber im übertragenen Sinne dann meistens benutzt, im Sinn von Herrscher oder Anführer.
Tolles Wort, finde ich. Cooler Name für ein Computerspiel. Zieht so ein bisschen was Mystisches mit, ist nicht auf den ersten Blick verständlich, klingt aber cool und klingt auch vage magisch.
Ja, kurz und knackig auch noch, macht sich gut.
Sensationell. Und es ist von der Firma, ach nee, wir fangen mal richtig an. Das Spiel Archon oder Archon wurde 1983 rausgebracht als ein Teil des Original-Line-Ups von Electronic Arts. Als Teil der ersten legendären 7 Spiele von Electronic Arts. Man kann ja Electronic Arts gar nicht genug dafür loben, wie großartig sie angefangen haben, bevor das aus ihnen geworden ist, was heute Electronic Arts ist. Aber so damals, diese Künstlerfirma, diese innovative Firma, wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im Frühwerke-Podcast, was das für ein sensationelles Line-Up war, wie die sich aufgestellt haben, was die versucht haben. Ja, da war halt das Archon bei und noch ein anderes Spiel von der gleichen Firma, Murder on the Cinderneath. Auch ein Spiel, das wir, glaube ich, beide einigermaßen lieb haben, wo das auch seine Schwächen hat. Du wieder nicht, ne? Nee, doch. Doch schon, ne?
Ja. Nicht genug, um darüber eine eigene Folge zu machen. Also natürlich ist die Idee, ein prozedurales Krimispiel, das aus Versatzstücken zusammengebaut wird und jeder Fall ist immer wieder neu. Das ist eigentlich ganz faszinierend. In der Praxis ist es leider nicht so toll. Aber was Murder on the Cinderneath mit Archon gemeinsam hat und mit vielen von diesen ersten Electronic Arts Spielen, ist die sensationellen Cover-Artworks.
Oh ja.
Bei Murder on the Cinderneath ist es ja so ein Art Deco monochromer Zeppelin-Bild, der so eine Silhouette einer Person aus einem Zeppelin stürzt im Scheinwerferstrahl. Das kannst du dir sofort an die Wand hängen, das sieht so großartig aus. Und das Archon wiederum, das hat noch einen Untertitel, nämlich The Light and the Dark, das Helle und das Dunkle. Und das ist so ein zweigeteiltes Cover, wo die eine Seite hell ist, also weiß, und die andere schwarz. Und das ist so ein MC Escher-artiges Design mit so einem geometrischen Stern und geometrischen Figuren. Auf der einen Seite ist ein schwarzer Phönix auf weißem Hintergrund und ein weißer Drache auf schwarzem Hintergrund. Und die stehen sich so gegenüber, so spiegelbildlich. Also die Ausgangskonstellation des Spiels ist schon so mit diesen beiden Parteien wunderbar gekapselt in diesem sensationellen Artwork. Das ist so toll, ja, da kann ich gar nicht genug davon schwärmen.
Die hatten ja diese sensationellen Plattencover. Das waren ja Packungen, die dem Plattencover nachempfunden waren, die ganzen EA-Cover damals.
Also Singles, ja.
Nee, Plattencover, große. Also LP-Cover war das.
Nicht LP-Cover, nee. Die sind Single-Größe sind die.
Nein, das, was ich in der Hand gehabt habe, war doch so groß wie das Fahrenheit, ist doch auch so groß. So groß wie das Fahrenheit, dachte ich.
Das Fahrenheit ist sogar noch ein bisschen größer. Ich habe ja genügend von denen zu Hause stehen, die haben
Okay. Die Single-Größe. Okay, na gut. Also jedenfalls war das wie ein Plattencover auch zum Aufklappen und man konnte innen reinschauen und dann war da dieses unfassbare Rockstar-Foto der drei Entwickler drin. Schwarz-Weiß, scherenschnittartig fotografiert, ja, wo man gleich das Gefühl hatte, hier sind man in einer, möchte sagen, in einer Philosophievorlesung, ja, ist man da fast. Und dann gab es auch so einen leicht philosophischen Text und diese drei Entwickler wurden vorgestellt, also auch so ein bisschen leicht esoterisch angehaucht alles. Sehr, sehr cool. Und damals den Satz, den EA ja immer reingeschrieben hat, wir sind eine Vereinigung von Künstlern des elektronischen Mediums und so, toll.
Aber sag mal, wie heißen denn die drei Entwickler?
Oh, die drei Entwickler. Entwickler war die Firma, willst du das nicht sagen?
Nee, du bist gerade so in Schwung, sag mal.
Ah, ist doch so eine, ist wieder so eine Falle, damit ich sie ausspreche. Ich fange mal leicht an. Also das ist.
Wir können uns abwechseln. Wenn du anfängst, können wir uns abwechseln.
Blöd, Mann. Dann sage ich sie gleich alle. Das wurde entwickelt von der Firma Freefall im Auftrag von Electronic Arts. Und die Firma Freefall hat diesen sehr schönen Namen, Freefall, weil sie gegründet wurde und betrieben wurde von John Freeman und seiner Freundin Anne Westfall.
Frau war die.
Eine Frau, ja, ach, damals waren sie schon verheiratet, genau. Die haben relativ schnell geheiratet, genau. Und da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte zu, da kommen wir vielleicht noch zu, wie die sich kennengelernt haben. Und der dritte ist Paul Ritchie III.
Ja, wunderbar. Ja. Genau so wird er auch ausgesprochen.
Ja, genau. Ich habe es vorher nachgeschaut. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich habe nämlich jahrelang Paul Reiche 3 gesagt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass es nicht geht.
Das ist auch was, das kennt man nur von amerikanischen Namen, dass die noch so eine Ziffer damit, also es sind ja lateinische Zahlen, also es hat einen drei Striche quasi, drei I's. Also eigentlich heißt der Paul Reiche III. So wird er geschrieben.
Genau.
Das macht doch kein Mensch, dass der sich sowas in den Namen schreibt hierzulande, aber in Amerika sieht man das ja ab und zu nochmal. Ja, genau wie dieses Mittelinitial, was hier ja auch kein Mensch hat und dort schon.
Ja, aber im Deutschen schreibt man in der Regel den zweiten Vornamen aus, anstatt des Mittelinitials. Und in Deutschland heißt das halt Junior. Das ist halt Paul Reiche Junior.
Ja, aber das ist ja dann auch nicht der dritte.
Na, das ist halt der zweite, ja, gut. Junior.
Ja.
Also wie der Opa geheißen hat, interessiert dann beim Junior niemanden mehr. Dafür haben wir das Junior. Aber was machen die Amerikaner zusätzlich noch? Stimmt, die Amerikaner haben das tatsächlich, du hast recht, die haben drei Stufen. Die haben den Junior und nochmal die drei.
Ja, und potenziell könnte er ja auch noch ein Mittelinitial haben, wenn er das wollte. Wenn es auch wieder über die ganzen Generationen das gleiche wäre. Also sehr kompliziert. Ist ja auch wurscht.
Also wenn du es richtig lange schaffst, immer Söhne zu haben und denen konsequent deinen Namen gibst, ja, dann bist du vielleicht bei Gunnar Lott 12. Das war super in vielen Jahren.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob Paul Ritchie einen Sohn hat und ob er den Paul genannt hat und ob der dann Paul Ritchie 4 heißt.
Ja.
Was ja auch irgendwie ein bisschen einfallslos ist, um ehrlich zu sein. Aber gut. Und das ist ja auch nur bei Männern so, ne? Bei Frauen wird da keine Nummer angehängt.
Ja, aber ist ja wurscht. Die Frauen heißen ja auch irgendwie.
Die führen ja auch die Linie nicht weiter. Ja, die
ja, wechseln genau, ja dann ihren Namen. Das macht man gar nicht.
Also, naja.
Ja.
Egal. Das führt uns alles weg von Archon, von dem wir immer noch nicht gesagt haben, in schöner alter Stay Forever Tradition, was für eine Art Spiel es überhaupt ist und worum es da geht. Und das holen wir jetzt an dieser Stelle nach. Es ist ein, ja, wie beschreiben wir dann das? Ein sehr einzigartiges, sehr originelle Mischung aus einem Brettspiel und einem Arcade-Action-Spiel. Mit der sehr naheliegenden Konstellation, dass auf dem Brettspiel ein Krieg ausgefochten wird zwischen zwei Parteien, dem Hellen und dem Dunklen. Und das muss man sich vorstellen wie ein Schachbrett, auf dem wie beim Schach Figuren draufstehen, die Zug um Zug gezogen werden. Und wenn die beiden Figuren sich treffen, dann gibt es einen Kampf und der wird ausgefochten auf einem extra Spielfeld als Actionkampf.
Das kennt man heute eher von so Spielen wie Battle Chess und diesen ganzen Varianten davon.
Jein, wobei da wird ja nicht gekämpft. Ja, da ist
doch auch schon. Gibt's da nicht auch einen? Nee, da wird's nur dargestellt.
Genau, da wird nur animiert, ja, aber das folgt den Schachregeln.
Genau, da wird's nur dargestellt. Da ist die ganz normale Schlagregel und das wird's noch dargestellt, genau. Nee, da ging es wirklich drum, da konnte halt die starke Figur, also der Angreifer, schlagen. Und wenn der halt dann aber gegen die Verteidigerfigur verloren hat im direkten Kampf, im Arcade-Kampf mit Joystick, dann wurde er halt vom Brett genommen, obwohl er der Schlagende war sozusagen.
Richtig, also das Schicksal der Figur entscheidet sich im Kampf und auf Basis des Kampfgeschicks und Kampfglücks und nicht auf Basis von welche Figur greift an oder welche Figur ist die stärkere.
Das hat verschiedene Inspirationen. John Freeman hat dann mal sehr offen drüber geredet. Zum einen gab es natürlich in dem ersten Star Wars Film diese sensationelle Szene mit diesem Holo-Chess, Holo-Schach. Das war so eine Sache, die fand ja jeder cool beim Angucken. Und das hat dann da auch dazu geführt wohl, dass es so eine kleine Phase der, wie soll ich sagen, der Forschung gab, dass man jetzt dringend mal coole neue Schachvarianten erfinden muss. weil alle das so geil fanden. Und das ist ja auch sowas, was total cool ist. Und da hat der John Freeman mal dran teilgenommen in so Live-Enactment von so Schachspielen auf einer Fantasy-Convention. Und da gab es aber schon so einen Kampf. Also da mussten die dann schon so eine Art Kampf ausfechten. Da wurde halt gezogen, da standen halt die 16 Menschen auf jeder Seite auf dem Spielfeld. Und dann wurde da so ein Duell ausgefochten. Wie das genau aussah, weiß ich nicht. Aber da konnte man wohl auch als Bauer gegen einen Springer gewinnen. Und das war wohl eine der Inspirationen dafür. Außerdem, wie er mal erzählt hat, meinte er, dass es zu der Zeit, also bevor 1983, dass es eigentlich nur Spiele gab, die entweder Action hatten oder sehr langsame, zugweise Strategie- oder Adventure-Spiele. Und er immer gedacht hat, das müsste doch mal zusammengehen. Naja, das klingt so ein bisschen wie nachher sich ausgedacht. Aber jedenfalls ist das wohl eins der frühen Spiele, die halt so zwei Elemente zusammenfügen und dadurch sehr anders werden oder besonders werden.
Also es gibt wohl auch noch eine andere Traditionslinie, die jetzt nicht notwendigerweise inhaltlich zu dem Archon hinführt, aber zumindest die diese Originalität auch noch ein bisschen erklärt. Denn der John Freeman hat ja schon eine länger andauernde Geschichte. Der ist eigentlich einer der richtig alten Hasen in dem Business. 1978 hat er eine Firma gegründet namens Automated Simulations mit einem Partner zusammen, hat mit dem die Dungeon Quest-Reihe aus der Taufe gehoben, die man heutzutage eher als die Abshai-Serie kennt. Also Temple of Abshai und Gateway to Abshai und so weiter.
Ja, yeah. Oh, toll.
Diese Firma hat er dann wieder verlassen, ich glaube 1981. Und zwei Jahre später hat sie sich umbenannt in Apex.
Was das für Giganten des Business waren, diese Leute. Also ich meine, da sitzt der Freeman und der Connelly, ja, die ja schon Gateway to Abshai gemacht haben, was ja schon mal ein super Spiel ist. Und sich dann so ein bisschen kreativ zerstreiten, weil der Connelly mehr Abshai-artige Spiele machen will und der John Freeman halt was Besonderes, was Neues machen will für die großen Maschinen, ja, den C64. Und dann macht er das. Und das Erste, was er macht, ist diese beiden Supertitel da, Syndanev und Arkhan. Und der andere, der Verlassene, der sich ärgern muss, dass seine halbe Firma weg ist, der macht halt mal eben, zack, zwei Jahre später Epix und macht dann diese ganze gigantische Epix-Tradition auf, die ja auch aus Superspielen besteht.
Richtig. Oh. Genau, und das ist diese Herleitung, wie du es gerade beschrieben hast, die ich schon meinte, dass der Freeman halt diesen Willen hatte, progressiver zu sein und innovativer zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Und dann gründet er eben mit seiner Dann-Frau, der Anne Westfall, diese neue Firma Freefall. Und das Archon, das sie machen, und das Syndanev, die werden parallel entwickelt für Electronic Arts, sind nicht ihre ersten Spiele. Vorher haben sie noch ein anderes, wie heißt das nochmal, Tex irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, so eine Art originellere Pac-Man-Variante, ist relativ belanglos und auch nicht erfolgreich. Und dann kommt diese Kooperation zustande, dass Trip Hawkins, also der Gründer von Electronic Arts, damals für den Start seiner Firma talentierte Entwicklerteams sucht für dieses Start-Lineup, von dem du vorher schon gesprochen hast. Der entdeckt Freefall Associates über eine Anzeige in so einem Branchenmagazin. Diese Anzeige haben die auch nur zufällig bekommen, geschenkt bekommen, ja, weil dieses Magazin ihre Anzeigensektion füllen wollte. Trip Hawkins entdeckt das also, wird auf die aufmerksam, spricht mit denen und die pitchen ihm zwei Ideen. Nämlich einmal dieses Archon und einmal das Murder of the Syndanev. Und er sagt, okay, nehme ich beide. Ja, mach die beide mal. Ihr habt 6 Monate.
6 Monate. Ich meine, hey, 6 Monate.
Ja.
Für ein 4-Mann-Team, ja, dann.
Ich meine, Freefall Associates ist letztendlich im Prinzip eine Wohnzimmerfirma, wenn man so möchte. Und dann machen die parallel, nicht in der gleichen Konstellation, beim Syndanev ist noch jemand anders mit dabei, aber machen die parallel im Prinzip 2 Spiele für Electronic Arts.
Und 2 Spiele jetzt ohne große Vorbilder, ja, also 2 originelle frische Spiele. So, und dann kommen wir auch schon zu dem 3., nämlich Paul Ritchie III. Ha, wie ich das jetzt kann. Paul Reiche 3, ich lach mich tot. Hörst du, Gunnar, von 1995, so wird das ausgesprochen. Den haben sie weggeholt von TSR, also der Firma, die Dungeons & Dragons gemacht hat. Der war schon mit 19 quasi von der Schule weg zu TSR gegangen. Ich meine, was für ein Traum, ja. Du bist halt dann so ein D&D-Nerd und hast dann immer gespielt. Die anderen waren übrigens auch D&D-Spieler, der John Freeman zumindest.
Wobei das TSR zu dem Zeitpunkt Mitte, Ende der 70er noch nicht dieses gigantische Ding war, sondern das war halt schon noch eher eine Nerdbude.
Ja, schon eine Nerdbude, genau. Aber es gab es ja schon 5 Jahre oder so damals, ja. Also die TSR hat ja angefangen in den Mitte der 70er. Also es war ja was, wo es schon ein bisschen losging mit D&D. Aber jedenfalls ist natürlich eine coole Sache, dass man da an diesem Universum mitarbeiten kann, wenn man da überhaupt schon reinkommt. Was ist denn das für ein geiler Job für einen 19-Jährigen? Und dann hat er sich da mit denen überworfen, der Legende nach, weil sich einer der Gründer einen Porsche gekauft hat und er das scheiße fand. Ob das nun stimmt, dann geht er halt, also war er halt Schreiber und Designer, hat die berühmte Insektenrasse der Tsrikrin erfunden.
Berühmt.
Also ich wusste sofort, was das ist unter D&D-Fans. Wir hatten nämlich in unserer alten D&D-Runde eine Burg als erfahrene Gruppe und eine Leibgarde aus 6 Tsrikrin-Kriegern. Tsrikrin, wie auch immer die heißen. Die sahen so aus wie Gottesanbeter und hatten aber so Wurfwaffen und Schwerter und so. Also mir war das sofort ein Begriff und naja, wurscht. Dann kommt er halt von da und arbeitet dann mit John Freeman an dem Design von Arkhan. Und das ist ja dann der Mann, der später noch Toys for Bob gründet und die Star Control Serie macht und dann in unserer Jetztzeit angekommen Skylanders für Activision gemacht hat. Eine der größten, umsatzstärksten Computerspielserien der letzten Jahre. Was für eine unfassbare Geschichte.
Diese Trefferquote ist schon der Hammer, ja. Also bei TSA überhaupt schon so deinen Fußabdruck zu hinterlassen und dann, also dass Leute so eine Art Annus Mirabilis haben oder so eine Periode des großen Schaffens, das gibt's ja halt einfach mal, ja. Und dass sie da ihren Run haben und zwei, drei Sachen reinhauen. Aber hier reden wir ja über eine Karriere, die 3 Jahrzehnte umspannt, 4 tendenziell, und in denen immer wieder Highlights auftauchen. Erst TSA und an D&D gearbeitet, dann Archon gemacht in den 80ern, dann in den 90ern Star Control, dann in den 2000ern oder 2010ern Skylanders. Und jedes für sich auf seine Art und Weise ein ganz wegweisendes Spiel, ein wegweisendes Produkt. Und an allen war er maßgeblich beteiligt und ist vermutlich aber trotzdem einer der Leute, die nicht so wahnsinnig viele Leute kennen von den Spielern da draußen, wenn sie jetzt nicht affiner zum Business sind.
Ich wusste, bis ich angefangen habe, über Arkhan nachzudenken, nicht mal, dass es eine Firma gibt, die Toys for Bob heißt. Was ist das für ein bescheuerter Name übrigens? Mit Star Control war es ja auch schon Toys for Bob, oder nicht?
Ja, angeblich war es da schon Toys for Bob. Ich habe ja jetzt Star Control 2 rauf und runter gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da der Firmenname Toys for Bob auftaucht. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass da der Name Paul Ritchie III mir das erste Mal so richtig bewusst wurde, weil der halt diese blöde 3 im Namen hat. Das ist genau, ja, so ungewöhnlich, ja, dass es dann halt auch wieder hängen bleibt. Ja, und da ist er mir das erste Mal untergelaufen. Also, dass er bei Arkhan mitgewirkt hat, war mir noch nicht klar damals.
Ich hatte den Namen das erste Mal bewusst gelesen in Arkhan, wo der auch prominent erwähnt wird, gleich am Anfang. Und dann kannte ich den Namen aber schon aus irgendwelchen D&D-Zusammenhängen. So nerdig war ich in den 80ern. Mhm. Naja, gut, also diese Leute.
Genau, diese Leute hocken sich da zusammen und kloppen innerhalb von 6 Monaten dieses originelle Spiel zusammen, das außer den von dir genannten Inspirationsquellen und natürlich einer klaren Anleihe bei Schach, was so das Borddesign angeht, und bei möglicherweise Arcade-Spielen, was so den Kampf angeht, keine so richtigen Vorbilder hat und schaffen es da mehr oder weniger aus dem Stand, also natürlich erfahrene Leute auf ihre Weise, aber trotzdem mehr oder weniger aus dem Stand als vergleichsweise junge neue Firma, einen Klassiker zu kreieren. Und warum dieses Spiel ein Klassiker ist, was es so besonders macht und warum es dann letztendlich aber auch keine richtige Nachhaltigkeit hatte, darauf freue ich mich, das mit dir heute zu besprechen.
Ah, unbedingt. Warum hat denn das keine Nachhaltigkeit?
Wo ist es denn heute?
Achso, du meinst im Sinne von eine große Serie oder so?
Ja, erstens gibt es weder große Serien noch irgendwelche nennenswerten Nachfolger. Ich habe mir das Hirn zermartert, aber mir ist kein einziges Spiel eingefallen, weder damals noch heute, das wenigstens so in die Richtung von Archon gehen würde, mit dieser Kombination aus rundenbasiertes Geschehen auf irgendeinem Brett und dann aber Actionkämpfe. Ich meine, Battle Chess hatten wir ja schon erwähnt, das war... Ich weiß nicht, ob man das überhaupt auf Archon zurückführen kann, um ehrlich zu sein, weil es halt schon sich viel deutlicher vom Schach ableitet. Und vielleicht hocken jetzt zu Hause Leute vor den Geräten und denken sich, na, ist doch logisch, Spiel X und Y. Aber ich wüsste nicht, wo das in irgendeiner Form irgendwas hinterlassen hat, das bis in die Jetztzeit nachwirkt.
Also so eine Form kommt nicht nochmal vor, das stimmt. Also in kleineren Anleihen schon und so. Aber warum auch? Das ist halt ein einzelnes Juwel, das für sich steht und auf seine spezifische Art, wie ich finde, auch sehr perfekt ist. Bis auf ein paar kleine Macken, aber kleine Macken hat ja jedes Spiel. Na und? Ja.
Aber wenn es so perfekt wäre, was es nicht ist, um dem vorzugreifen, warum wird es dann nicht, wenn schon nicht kopiert, dann wenigstens neu aufgelegt? Ja, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache in unserer Branche, dass Dinge, die einmal erfolgreich waren, zumindest nochmal ausprobiert wird, ob sie nochmal Erfolg haben könnten. Und das wurde ja auch gemacht in der Geschichte von Archon. Ja, wir reden hier über eine Serie und nicht über ein einzelnes Spiel. Und in dieser Serie zeichnet sich schon ab, dass dieser Erfolg nicht trägt. Und es zeichnet sich, glaube ich, auch ein bisschen ab, warum dieser Erfolg nicht trägt. Aber letztendlich ist es so, dass wir jetzt momentan einen Status haben, jetzt wo wir das aufnehmen, wo Archon ein Ding der Vergangenheit ist. Ja, obwohl du es zum Beispiel heute noch auf Steam kaufen kannst, in der Classic-Version. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie nennenswerte Auswirkungen auf unsere Gegenwart hätte. Oder welche, wo man klar sagen könnte, da ist irgendeine Traditionslinie, die sich auf Archon zurückführen lässt.
Nee, das ist richtig. Und schon auch die Remakes, die jetzt in den jüngeren Zeiten kamen, waren von kleinen Firmen sehr halbherzig und war halt nicht so der Versuch, das nochmal groß aufzulegen. Ich glaube aber auch, das ist ein Spielprinzip, das profitiert nicht von Technologie.
Ganz richtig.
Es gibt ja Spielprinzipien, die profitieren wahnsinnig von Technologie. Ja, also das krasseste Beispiel, finde ich, wo Technologie ein Spielprinzip auf eine neue Dimension gehoben hat, ist GTA. GTA 1 und 2, 2D oben auf die Stadt, was ja schon ein sehr gutes Spiel war in sich und was dann halt eine Sensation wurde, als man die dritte Dimension dazu genommen hat. Und ich glaube, dass Arkham von dritter Dimension da nicht profitiert. Schwierigere Steuerung und so. Man könnte sich so eine Art Dark Souls Gameplay vorstellen in 3D auf einem Schachbrett. Aber wenn ich schon ein Dark Souls Gameplay habe, warum dann so ein artifizielles Schachbrett? Das limitiert ja bloß.
Ah, das ist eine sehr gute Beobachtung, dass Archon als Spiel mit jeder Konkretisierungsstufe, die es genommen hat, visuell unattraktiver wurde und sich selbst entzaubert hat. Und dass es eines von diesen Spielen ist, die stark davon profitieren, wenn sie abstrakt bleiben. Und wir reden hier über ein sehr abstraktes Spiel, auf visueller Ebene jetzt, nicht unbedingt in der Spielmechanik. Aber wenn man das Spiel anschaut, das ist im Original für die 8-Bit-Atari-Computer, also für den Atari 800 geschrieben. Und der ist von seiner Leistungsfähigkeit vergleichbar, vielleicht so ein bisschen einfacher noch als der C64. Die meisten kennen es vermutlich aus der C64-Variante. Da habe ich es auch damals zuerst gespielt in den 80ern. Aber wie gesagt, dieses Original vom Atari ist ein extrem reduziertes, abstraktes Spiel, wo du halt dein Schachbrett sozusagen hast mit 9x9 Feldern, also eins mehr, eine Reihe und eine Zeile mehr als beim Schach. Und darauf stehen abstrakte, reduzierte Pixelfiguren. Die werden auch nie anders dargestellt, auch in den Kämpfen nicht. Ja, die bleiben immer in diesem sehr schematischen, in dieser symbolischen Darstellungsform.
Die sind auch einfarbig, wie beim Schach.
Genau, ja. Also komplett flach auch.
Ja, also sehr klar, es stehen sich halt 18 dunkle und 18 helle gegenüber. Also gelbe und lila, ne, sozusagen sind das. In der C64-Version jedenfalls.
Ja.
Genau, und das sieht schon sehr nach Schach aus. Er meinte mal, er hat mal irgendwann gesagt, ja, John Freeman, es soll halt nach Schach aussehen, aber sofort als nicht Schach erkennbar sein. Und das ist ganz gut getroffen, finde ich, weil es hat halt schwarze und weiße Felder, zu deren Signifikanz kommen wir noch. Es hat aber auch Felder, die die Farbe wechseln, von dunkel nach hell.
Also musst du das Spiel spielen, um das zu sehen. Ja, auf einer statischen Abbildung ist das erstmal als so eine, kommt drauf an, welche Phase du bist, als so eine Zwischenfarbe. Das sind halt so Lilatöne zum Beispiel oder Grüntöne, ist das zu erkennen. Aber einer der wesentlichen Unterschiede ist, wie gesagt, schon das Feld ist größer als bei Schach. Und das mag jetzt was Triviales sein oder was Subtiles, aber es ist doch halt auch ein deutlicher Unterschied. Beim Schach hast du immer die Konstellation, dass eine Seite oben ist und die andere unten. Und hier ist es gekippt. Auf der linken Seite stehen die hellen, auf der rechten Seite stehen die dunklen.
Ist natürlich auch, um es als Zwei-Spieler-Spiel am Computer spielbar zu machen.
Ja.
Da wäre es ja andersrum ein bisschen komischer, also unnatürlicher jedenfalls.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, bei Battle Chess, was ja letztendlich auch ein Zwei-Spieler-Spiel ist, wenn du so möchtest, hast du trotzdem die Oben-Unten-Perspektive. Und interessanterweise bei Archon Ultra, was dann später kam, haben sie sie auch wieder gekippt. Ja, das ist genau die Battle Chess-Perspektive, auch diese leicht isometrisch nach hinten gekippte, sodass in der Tiefe des Raums sozusagen die Figuren auch ein bisschen weiter hinten stehen, ein bisschen kleiner sind. Dementsprechend muss das hier eine ganz bewusste Designentscheidung gewesen sein, weil du kannst auf einem symmetrischen Brett ja frei entscheiden, wie du es anordnen möchtest. Und die eigentliche Zwei-Spieler-Action spielt ja dann auf einem separaten Bildschirm, in dem Kampfbildschirm. Und da wiederum hast du recht, da ist es leichter, wenn eine Seite links und eine rechts ist. Und es könnte schon sein, dass es auch deswegen so auf dem Brett angeordnet ist.
Jedenfalls gibt es zusätzlich zu den farbwechselnden Feldern, etwa die Hälfte der Felder auf dem Spielbrett wechselt die Farbe, gibt es noch 5 magische Punkte, die immer so blinken. Und das ist eins der Spielziele. Man kann natürlich alle schlagen, aber es gibt kein Schachmatt oder man kann nicht den König nur schlagen, sondern man muss diese 5 Punkte besetzen.
Oder alle gegnerischen Einheiten zerstören.
Alle gegnerischen Einheiten zerstören oder alle zerstören bis auf eine, die man dann einkastelt mit so einem Zauberspruch. Genau. Und diese farbwechselnden Felder, die haben eine besondere Signifikanz, weil je dunkler ein Feld ist, desto stärker ist die dunkle Figur. Also die hat einfach mehr Lebenskraft. Die Figuren haben alle Lebenskraft. Das brauchen sie in den Kämpfen. Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, wenn eine dunkle Figur auf einem dunklen Feld gegen eine helle Figur antritt, dann hat sie einen signifikanten Vorteil. Also mehr Lebenskraft auf einem ganz dunklen Feld. Und dadurch wird das ein bisschen strategisch. Da muss man nämlich diese Punkte besetzen, wenn sie zur eigenen Farbe hin tendieren gerade. Ein bisschen strategisch.
Ja, also eine Runde besteht aus, jeder darf einmal ziehen und dann rutscht der Farbzyklus eins weiter. Das ist ja ein Hell-Dunkel-Zyklus. 7 Mal, dann geht's wieder in die andere Richtung. Ja, also von ganz hell nach ganz dunkel sind es 7 Runden. Eine Runde heißt, beide ziehen einmal.
Genau, und dann kommt das von da aus wieder zurück.
Genau. Du hast schon erwähnt, und das ist ein ganz wesentliches Element, auch wieder im Unterschied zum Schach, dass die Figuren bestimmte Stärken und Schwächen haben. Beim Schach ist es ja so, das ist die wesentliche Referenz, deswegen müssen wir sie immer wieder bemühen, dass die Figuren sich im Prinzip nur unterscheiden durch ihre Fähigkeit, sich zu bewegen. Dass sie dadurch beschränkt sind oder ermöglicht sind in dem, was sie tun können. Und das gilt bei Archon auch, aber in einem viel, viel untergeordneteren Maße. Denn erstens kann jede Figur sich vollkommen frei auf dem Brett bewegen. Also es gibt keine Vorschrift, dass sich zum Beispiel irgendeine Figur in der Diagonal bewegen müsste oder dürfte.
Doch, das stimmt nicht. Die bewegen sich ja krass unterschiedlich. Die fliegenden Figuren können andere überspringen.
Genau, aber da möchte ich ja darauf hinaus. Jede Figur kann sich frei bewegen. Du kannst sie nach oben, nach unten, nach links, nach rechts ziehen, wie du möchtest.
Ach so, das meinst du.
Die fliegenden Figuren können sich ja auch noch diagonal bewegen. Aber die können genauso gut auch geradeaus gehen. Fliegenden Figuren können über andere drüber. Sowohl über die eigenen als auch über die anderen. Bodeneinheiten können tendenziell geblockt werden. Wenn irgendwo an im Weg steht, muss man halt drum rumlaufen. Aber selbst die langsamste Figur im Spiel, also das sind die Ritter auf der hellen Seite und die Goblins auf der dunklen Seite, können sich drei Felder weit bewegen. Das heißt, auch die langsamste Figur im Spiel braucht maximal zwei Züge, dann ist sie auf der anderen Seite.
Also es ist ein relativ schnelles Spiel so, ja. Also A durch die fliegenden Figuren und es gibt auch noch Zaubersprüche. Das heißt, die eine Seite kann sagen, okay, diese Runde bewege ich niemanden, sondern ich lasse meinen Zauberer, den König sozusagen, einen Zauberspruch sprechen. Mhm. Da gibt es eine Reihe von Heilung, gegnerische Figur einsperren, vor allen Dingen aber auch sowas wie Teleportation. Mhm. Und dann nimmt man eine seiner Figuren, zum Beispiel, ist ein typischer Move ganz am Anfang, eine, die auf einem schwarzen Feld steht und da so ein bisschen blöd steht, wenn ich weiß bin, und teleportiere sie auf die andere Seite, wo wahrscheinlich gerade noch eine schwarze Figur auf dem weißen Feld steht, weil er die noch nicht weggeräumt hat da, und greife die da an. Mhm.
Aber das, was du da gerade sagst über die schwarzen und weißen Felder, durch die Startaufstellung der Parteien steht natürlich jede zweite Figur auf einem Feld der falschen Farbe.
Genau.
Und die falsche Farbe heißt gravierender Nachteil im Kampf, genau wie du es gerade geschildert hast, weil die gegnerische Seite da einen großen Vorteil drauf bekommt. Und das heißt, eine der Eröffnungsstrategien zwangsläufig ist es, deine Figuren, die auf permanent schwarzen Feldern stehen, da wegzuziehen. Ja, weil wenn der Gegner dann mal ankommt, dann hat er da im Kampf einen gehörigen Vorteil. Und um dem zuvor zu kommen, macht man das oder macht auch die KI das, was du gerade geschildert hast, nämlich halt einfach mal eine starke Einheit rüber teleportieren auf ein schwarzes Feld, wo sie einen deutlichen Kampfvorteil hat, oder auf ein weißes Feld, je nachdem, welchen man spielt, und damit gleich mal eine Figur abräumen vom Brett. Und weil sie aber auf einem Feld ihrer eigenen Farbe gelandet ist, ist sie nicht so verwundbar, wie man das denken sollte. Ja, man würde ja jetzt meinen, okay, dann mache ich im nächsten Zug, mache ich die halt weg, diese doofe Figur. Aber das ist nicht so leicht, weil wenn du eine starke Figur rüber teleportiert hast, die auch noch auf einem Feld der eigenen Farbe steht, dann gehst du ein gehöriges Risiko ein, wenn du jetzt auf dieses Feld ziehst und versuchst, sie da runter zu kicken. Ja, deswegen ist es so eine effektive Startstrategie, da einmal rüber zu teleportieren.
Genau, das macht man dann auch nicht. Die muss man dann da hinten ignorieren. Das ist ganz schön blöd.
Ja.
Ja, dann umstellt man sie halt und dann muss die da halt stehen bleiben.
Ja, aber sie ist ja auch nicht gefährlich. Das genau. Ist ja wieder das Nächste. Es ist ja nicht so wie beim Schach, dass du eine sofortige Verlustkondition hast, wenn dein König geschlagen wird. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Es gibt keinen König in dem Sinne. Es gibt keine Figur, die zu beschützen ist. Das heißt, wenn eine gegnerische Figur auf deiner Seite drüben steht, so what? Es ist ja egal. Die hat dadurch keine Raumgewinnvorteile. Die steht da nicht auf einem magischen Punkt. Also das ist keine Siegbedingung. Ja, dann lass sie da halt stehen.
Genau, das Einzige, was sie haben könnte, was ein bisschen an Schach erinnert, ist eine Reichweite, dass halt plötzlich Figuren von dir in ihrer Reichweite sind und du dir weniger leichtsinnige Moves erlauben kannst, weil da hinten eine Figur ist, die dich ja jederzeit erreichen kann, aber durch die Zaubersprüche und so kannst du ja eh jederzeit erreicht werden, wenn du irgendwas Dummes machst. Es gibt ja neben dieser Teleportation auch noch das beliebte Elementar, wo du eins von vier Elementarwesen rufen kannst, die alle unterschiedlich gut sind, aber die halt relativ stark sind, auch im Vergleich zu anderen Figuren. Und wenn du damit jemanden auf der falschen Farbe angreifst, dann hast du den eigentlich auch besiegt, normalerweise. Mhm. Was wir aber noch gar nicht gesagt haben, was man vielleicht noch sagen müsste, ist, was auch krass ist für so ein Spiel und auch ganz schön cool, alle Figuren sind unterschiedlich. Beide Seiten haben unterschiedliche Figuren, die spiegeln sich nicht, wie im Schach.
Richtig.
Sondern die haben unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Stärken und auch unterschiedlichen einfach Funktionen. Also das Einzige, was beide gemein haben, beide haben einen Zauberer, der diese Zaubersprüche sprechen kann und der auch eine starke Figur ist, die aber unterschiedlich schießen. Und beide Seiten haben eine Reihe von Nahkämpfern, die Bauern halt, also die Ritter und die Goblins. Und abgesehen davon gibt es halt eine Aufstellung wie beim Schach, also immer von jeder Figur zwei, eine links, eine rechts. Und entsprechende zwei auf der anderen Seite, aber die sind alle unterschiedlich. Die Weißen haben die Bogenschützen und die Schwarzen haben die Manticore. Mhm. Ja, und die sind durchaus unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Zusätzlich zu diesen immer gedoppelten Paaren gibt es noch die beiden ja, wie soll man sagen, Super-Einheiten der jeweiligen Fraktion neben dem Zauberer oder der Zauberin. Und die gibt's nur jeweils einmal. Ja, das sind bei der dunklen Seite sind das der Drache und der vermaledeite Shapeshifter. Und auf der hellen Seite ist es der Phönix und der Djinn. Und die unterscheiden sich am stärksten.
Ja, die unterscheiden sich total stark. Das macht auch die Vorliebe für die Seite aus. Mhm. Also Shapeshifter-Fans spielen auf der schwarzen und Leute, die den Phönix bedienen können, was nur eine kleine Elite kann, ohne ihn sofort zu verlieren, die nehmen die weiße Seite. Aber was für ein brillantes Setup. Und die teleportieren halt dann in so ein Schlachtfeld, haben wir ja schon gesagt. Und dann gibt es einfach so ein einfaches Arcade-Schießspiel. Ja, die laufen in so einer sehr abstrakten Draufsicht einfach hoch und runter und links und rechts und schießen halt mit unterschiedlich starken Geschossen. Das macht aber so viel aus, was für Varianten sie da rausgeholt haben. Ja, da gibt es den Troll, der so ein ganz langsames Geschoss wirft, das sich lange auflädt. Ja, da gibt es den total schnellen Genie, der so schnelle Geschosse macht und selber total schnell ist. Da gibt es den Phönix, der sich in eine Feuerwolke verwandelt und darauf angewiesen ist, dass Leute nah sind. Da gibt es den Drachen, der langsames Geschoss hat, aber ein sehr starkes. Ganz verschiedene Sachen, die auch einen ganz unterschiedlichen, also ich will nicht sagen Spielstil nahelegen, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber wo man echt was mitmachen kann. Und es ist auch immer nicht gesagt, also auch die schwächste Figur kann die stärkste schlagen, wenn man ein bisschen clever ist. Naja, das sieht man ganz schnell, wenn man nämlich das Spiel neu anfängt als Anfänger und spielt gegen den Computer, dann haut er mit Goblins, haut er deinen Drachen weg. Bis du so ein, zwei Partien drin bist, ja.
Theoretisch, ja. Ja, theoretisch.
Das geht schon.
Da musst du dich schon sehr blöd anstellen. Wobei, na, das stimmt nicht. Wenn jemand gut den Goblin spielen kann, dann ist das schon durchaus möglich. Das ist ja auch der Reiz des Ganzen, diese große Asymmetrie. Aber dass tendenziell jede Einheit jede andere besiegen kann, wenn man denn in diesem Kampf einigermaßen geschickt sich anstellt oder der andere sich sehr, sehr dumm anstellt.
Sogar noch das Gelände ausnutzen ist möglich, weil das hat nämlich ein echt ganz cooles Gelände für so ein einfaches Spiel. Also es ist halt einfach eine schwarze Fläche, auf der so weiße Hindernisse sind und diese Hindernisse sind auch zyklisch. Die verschwinden und kommen wieder. Dadurch verändert sich das Schlachtfeld immer so ein bisschen, da du stehst halt gerade hinter so einem geschützten Bereich und schießt immer ein bisschen vor, dann verschwindet deine Deckung. Und dann kann er plötzlich an dich ran. Oder die werden halt so leicht durchscheinen, kurz bevor sie verschwinden, dann kann man durch die durchschießen, was ja besonders ärgerlich ist. Oder ein beliebter alter Trick für den Goblin ist, sich auf ein Hindernis zu stellen, während es nicht da ist, in der Nähe des Gegners, und dann erscheint es und schubst ihn weg. Und wenn es halt ein bisschen gut gestellt hast, kannst du dich sozusagen auf den Gegner schubsen lassen und bist plötzlich näher dran, schlägst schnell zu. Ach toll, was man da alles machen kann. Man muss jede Figur lernen und jede Seite lernen, also einfach auch, um die Skills gut zu beherrschen. Und der Shapeshifter, was für eine tolle Figur, sag mal, was der kann, das
ist
doch, also.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, dass du es wirklich lernen musst. Im Handbuch werden 7 unterschiedliche Attribute der Figuren unterschieden, von ihrer Bewegungsgeschwindigkeit über Stärke und Ausdauer, also Lebenspunkte bis hin zu der Geschwindigkeit ihrer Projektile. Und es kommt ja noch mehr dazu, wie du es auch schon erwähnt hast, das gar nicht im Handbuch erwähnt ist, wie dass die Projektile unterschiedlich breit sein können zum Beispiel. Das Einhorn, was eine meiner Lieblingseinheiten ist, das ist schnell und es schießt auch einen relativ schnellen Laserstrahl aus seinem Horn raus, aber dieser Laserstrahl ist super dünn, ein Pixel oder sowas oder 2 Pixel breit. Wogegen der Manticore zum Beispiel, der eine vergleichsweise schwache Einheit ist, oder was ist denn das Gespiegelte eigentlich? Das ist der Banshee, na gut, der funktioniert anders.
Basilisk ist der Gespiegelte.
Oh, der Basilisk, okay, gut. Aber bei Manticore zum Beispiel, der hat halt einfach einen sehr breiten Strahl. Der richtet nicht so viel Schaden an, aber es ist viel einfacher, damit die Gegner zu treffen. Und dieser Shapeshifter, den du gerade erwähnt hast, ja, das ist eine der beiden Elite-Einheiten der dunklen Seite neben den Drachen, der ist automatisch die Einheit, gegen die du kämpfst. Also wenn du mit dem gegen ein Einhorn antrittst zum Beispiel, dann ist er selber auch ein Einhorn. Aber er bekommt den Bonus des Feldes der dunklen Seite. Das heißt, wenn du gegen ein Einhorn auf einem schwarzen Feld kämpfst, dann hast du, naja, vielleicht nicht doppelt so viel, aber sagen wir zumindest mal ein Drittel mehr Lebensenergie als das Einhorn. Und damit natürlich automatisch einen Vorteil. Und als ob das nicht schon genug wäre, ja, das ist ja noch eine strategische Komponente, dass du halt dann gucken musst, dass du nur dann angreifst, wenn du den Vorteil des Farbfelds hast. Aber der ist die einzige Einheit im Spiel, die sich automatisch wieder heilt nach dem Kampf. Wo es egal ist, wie stark sie beschädigt wird, der ist immer wieder voll da. Und das ist ein enormer Vorteil. Wenn jemand gut den Shapeshifter spielt, dann kriegst du den nur ganz schwer weg. Dann musst du wirklich gut sein im Actionkampf, um gegen eine gleichwertige Einheit überlegen zu sein. Ja, mindestens 1 Treffer mehr landen zu können.
Das hatten wir vorher noch gar nicht erwähnt. Die Einheiten bleiben beschädigt, wenn sie im Kampf verletzt worden sind. Mhm. Sie können sich heilen, indem sie auf diese magischen Punkte gehen. Dann geht's schneller. Sie heilen auch so ein bisschen, aber das ist halt fast zu vernachlässigen. Und wie gesagt, der Gestaltwandler braucht das nicht, der ist immer geheilt. Und es gibt sogar noch einen Heilzauber, um wirklich angeschlagene Figur wieder sofort auf voll zu bringen. Ein interessantes taktisches Element natürlich, weil du so eine Art Abnutzungskampf führen kannst, indem du halt 6, 7 Goblins auf irgendjemanden schickst, außer auf den Gestaltwandler.
Ja, und das ist gleichzeitig aber auch ein bescheuertes Element. Aber wegen dem Gestaltwandler wollte ich noch kurz sagen, es gibt ja auch noch den Revive-Zauber, also den Wiederbeleben-Zauber. Und jeder von den Zaubern kann man nur ein einziges Mal aussprechen, ja, zum Glück. Aber wenn du den blöden Shapeshifter jetzt als der Helle endlich mal in die Knie gerungen hast, die normale Taktik, was man machen würde gegen den Shapeshifter, ist, ein Element zu beschwören. Gegen Elementare ist das Einzige, wo er keinen inhärenten Vorteil in den Lebenspunkten hat oder zumindest keinen wesentlichen. Wenn das richtige Elementar, das ist ja zufällig, wenn das dann kommt, dann hast du eigentlich eine ganz gute Chance gegen den Shapeshifter. Dann ist er weg. Und was macht der schwarze Spieler dann? Er holt ihn sofort wieder her mit dem Wiederbeleben-Zauber. Ja? Und dein Element-Zauber ist weg. Den kannst du in der Eimer sprechen und du hast trotzdem wieder den blöden Shapeshifter da stehen. Ich hasse das Ding. Ja? Ich hasse es einfach.
Ja, das ist schon schlimm. Also das ist ein Grund, warum die schwarze Seite ein bisschen stärker sein könnte, wenn man das so sagen will.
Ja, und der Phönix ist auch ziemlich scheiße. Der ist ja quasi das Äquivalent zum Shapeshifter oder eigentlich zum Drachen, aber ich würde sagen von der Fähigkeit her eher zum Shapeshifter, weil er halt auch eine unkonventionelle Figur ist, dadurch, dass er keinen Schuss hat, sondern eben sich selber verbrennen kann in einem Feuerball und dann so einen Area of Effect Angriff hat. Das ist an sich ziemlich cool, was ich gerne mache als Header-Spieler, ist halt einfach rüber zu fliegen auf die weißen Felder vom Gegner und so einen von seinen Goblins nach dem anderen wegzubrennen. Die Nahkampfeinheiten haben halt einfach absolut keine Chance gegen den Phönix. Die kommen nicht an ihn ran, sondern werden halt in seinem Feuer dann versenkt. Dann musst du als schwarzer Spieler entweder sofort den Einkerkerungszauber auf den Phönix sprechen oder eben auch ein Elementar auf den Hals setzen oder mit einer deiner starken Einheiten dagegen gehen, weil ansonsten ist er durch seine Fähigkeit halt vergleichsweise limitiert. Dieser Feuerball, in den er sich verwandeln kann, macht ihn auch immun. Also du kannst ihn auch verwenden als Schild gleichzeitig, wenn du jetzt nicht nah am Gegner bist. Aber du musst es halt schon gut spielen können, das Ding, damit du an den Gegner nah genug rankommst und im richtigen Moment auslöst, um dann da auch einen Schaden anzubringen. Und das ist viel schwieriger zu spielen als der Shapeshifter. Also das ist auch ein inhärenter Nachteil der weißen Seite.
Das stimmt. Also wenn man den richtig gut spielen kann, geht's schon. Aber der Shapeshifter ist in jedem Fall leichter. Das Problem ist, der verwandelt sich halt in diesen Feuerball und dann gehen halt Geschosse durch ihn durch, was ja toll ist.
Ja.
Aber der hat schon nicht so ein hohes Angriffsintervall. Also das heißt, der kann nicht so oft den Feuerball machen, wie zum Beispiel der Genie schießen könnte. Also gegen die meisten Gegner ist er noch nicht wieder fertig und die schießen schon wieder nochmal. Das ist ein bisschen doof. Und was ein bisschen überraschend ist im Kampf, wenn man das neu spielt, ist, die können im Schießen nur stehen sozusagen. Also wenn du halt drückst, um den Schuss auszulösen, bleibt die Figur kurz stehen.
Mhm.
Und erst dann geht's weiter. So, und das ist beim Phönix halt besonders bescheuert, weil der dann auslöst, dann halt stehen bleibt und brennt und der andere läuft weg, dreht sich dann um und schießt wieder.
Du kannst durch diesen Shapeshifter, kannst du gleich gegen Gleichkämpfe haben, weil der Shapeshifter ja einfach immer die Gestalt der anderen Einheit annimmt. Und der Kampf Phönix gegen Phönix übrigens, ja, was ja dann auch möglich ist, ist einer der langwierigsten und dürfsten Kämpfe, den du so haben kannst im Spiel. Weil es ist sehr leicht, diesem Feuerball, der sich so aufbaut, wieder auszuweichen als anderer Phönix und dann hinzugehen, den eigenen Lauf zu lösen. Aber in dem Moment kann der andere wieder weg. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, das ich ewig hinziehen kann. Aber das eigentlich Interessante an diesen Gleich gegen Gleichkämpfen, die einzigen Kämpfe im Spiel sind, die symmetrisch sind, von der Figurenkonstellation her, ist augenfällig zu machen, dass das langweilig ist, wenn gleiche Figuren gegeneinander spielen. Ja, ein Einhorn gegen ein Einhorn oder ein Troll gegen einen Troll, so geht's ja nicht, ein Golem gegen einen Golem, ist ein ziemlich langweiliger Kampf, weil die halt einfach genau das Gleiche können. Und die subtilen, zum Teil sind es subtile Unterschiede zwischen den Einheiten, also ein Golem und ein Troll sind prinzipiell ähnliche Einheiten, aber leicht unterschiedlich und dadurch werden die Kämpfe interessant. Also gerade diese Asymmetrie, gerade die Unterschiedlichkeit der beiden Parteien ist was, was Archon deutlich auszeichnet und bereichert.
Und das ist ja auch noch so schön gemacht, weil das sind ja mystische Kreaturen und diese Angriffe entsprechen dem so ein bisschen.
Mhm.
Ne, der Phönix ist halt der Feuerball und der Drache hat halt einen mächtigen, vielleicht ein bisschen langsameren Strahl. Und der Goblin hat eine Keule und schlägt auch wirklich so mit dieser Keulenanimation, was ihn, wie ich finde, einen Tick schwieriger zu spielen macht als den Ritter, der nur so sein Schwert nach vorne sticht und dadurch ein bisschen leichter trifft. Und der Basilisk schießt halt aus den Augen und das Einhorn schießt aus seinem Horn. Diese Eigenschaften entstammen so ein bisschen diesen mythologischen Fähigkeiten und sind aber dadurch trotzdem so vielfältig. Das ist halt schon ganz gut gemacht und ich würde auch widersprechen. Ich finde einen Kampf Einhorn gegen Einhorn ist ganz schön spannend. Das ist halt ein hartes Fernkampfduell, ja, mit sehr schnellen Figuren. Gut, Phönix gegen Phönix ist natürlich stinköde, ja. Aber so zwei schnelle Figuren gegeneinander ist schon, das geht auch ohne Unterschiede, finde ich. Da musst du schon genau aufpassen.
Ja, bei manchen geht's vielleicht besser als bei anderen. Einhorn gegen Einhorn gewinnt halt einfach der bessere Spieler. Es sei denn, das kommt halt irgendwie ein Glücksfaktor rein, du bleibst am Hindernis hängen oder sonst irgendwas. Aber wenn du leichter und wenn es auch nur leichte Ungleichheiten in den Einheiten sind, dann wird die Skill-Komponente ein bisschen zurückgefahren. Ja, die stärkere Einheit gegen die schwächere heißt halt, dass du doch eine bessere Chance zu gewinnen hast, selbst dann, wenn du eigentlich der schlechtere Spieler im Actionkampf bist. Und das ist das Einzige, was es dann auch Leuten, die besser auf dieser taktischen oder strategischen Ebene dem Brett sind, erlaubt, doch noch einigermaßen erfolgreich in dem Spiel teilzunehmen, wenn sie dann halt wirklich die Konstellation so suchen, die Kämpfe immer dann suchen, wenn sie die Überlegenheit haben, ja, oder wenn sie ihre Einheiten so gut kennen, dass sie wissen, welche Einheiten besonders gut geeignet sind gegen bestimmte andere. Denn ansonsten ist eigentlich der Kampf der viel spielentscheidendere Teil des Spiels. Auf dem Brett passiert nicht so viel. Und du kannst selbst, wenn du auf dem Brett ein sehr guter und vorausschauender Spieler bist, nicht so viel rausholen, wie du als guter Kampfspieler rausholen kannst.
Das ist natürlich das logische Dilemma eines solchen Spiels, wo dann solche Sachen im Einzelfall durch den schnellen Joystickfinger entschieden werden. Wenn du eine Figur super kannst, dann hast du halt den blöden Phönix und dann wirfst du alles drauf in den besten Situationen, vielleicht sogar bei der richtigen Farbe, und der besiegt dich trotzdem. Mhm. Dann macht das ganze Spiel natürlich echt signifikant weniger Spaß. Ja, das Spiel ist ja überhaupt, also gut, Schach macht aber auch weniger Spaß, also richtig weniger Spaß, wenn einer überlegen ist. Das Spiel glänzt halt bei gleich starken Spielern ungefähr.
Das stimmt.
Ich habe das halt obsessiv gespielt in meiner Jugend gegen meinen Freund Roman, den ich noch nie in diesem Podcast erwähnt habe. Mein Freund Roman aus Holzminden. Und wir haben uns immer bei ihm getroffen und gespielt und wir haben immer die Ergebnisse mitgeschrieben. Und als ich Holzminden verlassen habe, um studieren zu gehen, da stand es irgendwie 75 zu 74 oder so.
Wow, ihr wart gut.
Ja, vor allen Dingen halt ungefähr gleich. Das war natürlich super. Ja, es war mal einer drei Siege im Voraus oder so. Und da hat man schon Panik gehabt und an Selbstmord gedacht. Aber meine Erfahrung mit diesem Spiel ist halt die, ständig gegen einen ungefähr gleich starken Gegner zu spielen. Und deswegen ist mir das natürlich auch so wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben.
Ja, das ist aber auch die Stärke des Spiels. Die Unausgeglichenheit der Figuren in ihrer Stärke und ihrer Schwäche, die Tatsache, dass der eigentliche Kampf, diese Arcade-Kämpfe, total trivial sind, ja, wirklich sehr, sehr simpel sind. Das wird alles dadurch kompensiert, dass du gegen einen anderen Spieler spielst, der mit genau der gleichen Konstellation zurechtkommen muss, der mit den gleichen Vor- und Nachteilen zurechtkommen muss. Zum Beispiel ist es in den Kämpfen so, in der C64-Version zumindest und in der Atari 800-Fassung auch, dass du an diesen Hindernissen hängen bleibst. Da ruckelt die Spielfigur dann so, wie wenn sie so kurz dran haften bleibt an den Hindernissen. Also man würde tendenziell sagen, das ist eine schlechte Kollisionsabfrage. Und gerade wenn du das erste Mal spielst, ist es furchtbar nervig. Ja, vor allem, wenn du dann Treffer kassierst, weil du gerade eben an diesem Ding hängen bleibst. Aber dadurch, dass du gegen einen anderen Menschen spielst, der mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen hat, ja, der auch potenziell dran hängen bleiben kann, ist es wieder irrelevant. Es ist dadurch trotzdem wieder eine ausgeglichene, faire Situation, dass halt beide sich damit auseinandersetzen müssen mit diesem Problem.
Ich habe gedacht, das sei Absicht mit den Barrieren. Ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist.
Vielleicht, vielleicht. Aber es ist zumindest irritierend, wenn man es nicht gewohnt ist.
Ungewöhnlich auch am Anfang, das stimmt schon. Aber ja. Also ich habe das sehr taktisch genutzt, habe ich ja schon vorhin beschrieben, sogar mit mich schubsen lassen oder mich so ein bisschen bouncen lassen von einem und keine Ahnung. Also ich finde das sogar für, also wir sind ja hier vom Jahr 83 und für so ein Arcade-Teil eines Spiels, das noch andere Sachen macht, finde ich es jetzt gar nicht so übel, wenn man sich andere Spiele dieser Zeit anguckt. Vor allen Dingen, ich meine,
das war, ja.
Wir haben ja Konstellationen von 16 unterschiedlichen Figuren, 8 auf jeder Seite. Also die haben natürlich 16 Figuren auf jeder Seite, aber halt nicht so viel unterschiedliche. Also so wahnsinnig viele Kombinationen ergeben sich da drauf. Ja?
18 Figuren.
18, ja genau. Aber auf jeder Seite sind 8 unterschiedliche. Also was da an Konstellationen entsteht, das muss man ja auch ausbalancieren. Dass das trotzdem ein spannendes Spiel ergibt und dann noch dieses einigermaßen variable Schlachtfeld, was ich auch für eine okaye Idee halte, so simpel sie ist, muss man mal sagen. Also da haben sie schon alleine schon aus dem Arcade-Teil ordentlich was gemacht. Alleine der würde schon Spaß machen, wenn er nur Score zählen würde und ohne diese Metapher des Schachbretts auskäme.
Also dieses variable Brett in dem Sinne, dass da eben die Beleuchtung von einigen Feldern variiert, ist in doppelter Hinsicht clever. Und sogar notwendig in vielerlei Hinsicht oder in einer speziellen Hinsicht. Zum einen ist es clever, weil es über normale Brettspiele hinausweist. Archon ist ein Spiel, das in der Anmutung eines Brettspiels kommt, das aber originär ein Computerspiel ist. Und das, was Archon tut, wäre in einem Brettspiel nicht simulierbar. Die Actionkämpfe allein schon nicht. Ja, das ist halt einfach nicht darstellbar als Brettspiel. Aber auch die Tatsache, dass das Spielbrett sich verändert. Und wenn es auch nur sei, dass sich da halt jede Runde die Helligkeit von den Feldern ändert. Das könntest du theoretisch vielleicht auf ein Pappbrett nachstellen, aber halt nur mit viel Aufwand und es wäre nicht so wahnsinnig toll. Und die Tatsache natürlich, dass Buch geführt wird über die Stärke jeder einzelnen Figur, über ihre Lebenspunkte und dass die sehr unterschiedliche Stärken Stärken haben, alles sehr, sehr komplex, wenn du das im Brettspiel machen würdest. Also ein wesentliches Element auf dem Spielbrett, das sagt, ich bin kein Brettspiel, ich bin ein Computerspiel. Und die andere Geschichte ist, dass das Spiel sich ein bisschen dadurch selber ein Bein stellt, dass es der jeweiligen Seite einen so starken Vorteil gibt, wenn sie auf der eigenen Farbe steht. Also eine weiße Figur auf einem weißen Feld hat einen deutlichen Bonus auf die Lebenspunkte. Das heißt, es gibt eigentlich keinen guten Grund, auf ein andersfarbiges Feld zu ziehen. Ja, es ist ein großer strategischer Nachteil, insbesondere eine starke gegnerische Einheit auf einem schwarzen Feld anzugreifen. Wenn du jetzt ein statisches Brett hättest, würden beide Spieler das tun, was sie eh am Anfang tun. Sie verteilen ihre Figuren auf die eigenen Farbfelder. Und nur dadurch, dass drei von diesen Powerpoints, die es zu erobern gilt, auf Farbwechselfeldern liegen, kommt überhaupt irgendwie so eine Art von Anlass rein und Gelegenheit, sich dann mal wegzubewegen und zu trauen, auch irgendwo anders hinzugehen. Und vor allen Dingen auch ein Grund für die Aufgabe wieder von Räumen. Ja, wenn du so ein Feld erobert hast und es wechselt aber jetzt auf die gegnerische Farbe, dann kann das ein guter Grund sein, deine Figur da wieder runterzuziehen. Ansonsten gibt's nämlich eigentlich kaum irgendwelche Gründe, deine Figuren jemals überhaupt zu bewegen. Schon gar nicht die Flieger, die sowieso mit einem Zug fast überall auf das Brett hinkommen.
Genau, das ist der eine große Nachteil des Spiels, finde ich auch. Das kann nämlich zu einem ganz schönen üblen Endspiel führen, dass einer nämlich am Anfang richtig auf die Fresse gekriegt hat und dann auf seinen, sagen wir mal, weißen Feldern rumsitzt, sich nicht mehr bewegt und versucht, das verzweifelt zu verteidigen. Und dann musst du nämlich als der dann überlegene schwarze Spieler, musst ihm dann das eine weiße Feld abnehmen, das du brauchst, um diese 5 Magiefelder zu komplettieren. Mhm. Also jede Seite hat ein Magiefeld von Haus aus besetzt mit der eigenen Farbe und 3 in der Mitte wechseln die Farbe. So, die 3 Farbwechselnden, die übernimmst du dann einfach, wenn du halt soweit bist, wenn halt die Farbe die richtige Zyklusstellung erreicht hat, und dann musst du noch das andere besiegen. Und wenn die da ihre stärkste Figur draufstehen hat und die einfach nicht mehr bewegt, wird schon hart. So, dann musst du die halt nach und nach und nach da angreifen. Andererseits ist aber auch das ja wie ein Matchball. Ja. Das ist dann ein Kampf und natürlich ein sehr schwerer Kampf und vielleicht hast du nur 10% Chance, aber wenn du es schaffst, ist es halt aus für den anderen.
Dazu kommt halt auch noch, dass Figuren, die auf einem PowerPoint stehen, wieder heilen automatisch, und zwar ein paar Lebenspunkte pro Runde. Das heißt, selbst wenn du deine Einheiten gegen diese letzte Einheit wirfst, wenn du da nicht genug Schaden an dir anrichtest, dann ist sie in der nächsten Runde wieder geheilt. Du merkst, wie das Spiel da ankämpft gegen seine eigenen Unzulänglichkeiten mit Regeln, die eigentlich erstmal keinen so großen Sinn zu machen scheinen. Es ist nämlich zum Beispiel so, die Zauberer haben ja ihre 7 Zauber und mit jedem Zauber, den sie verbrauchen, kriegen sie auf ihr Startfeld, was dieses PowerPoint-Feld ihrer eigenen Farbe ist, kriegt dieses Feld einen Lebenspunkt Abzug für jeden Kampf, der darauf stattfindet, für den Verteidiger. Also total seltsame Regel eigentlich. Es ist kompliziert, sie überhaupt zu erklären und sie zu verstehen. Und ich glaube, der Sinn davon ist nur, dass du genau diese Konstellation vermeidest, dass jemand, der bunkert auf diesem Feld mit seiner Zauberereinheit, die relativ stark ist, dass der zumindest dann, wenn er seine Zauber spricht im Laufe des Spiels, dass der einen Nachteil hat, sukzessive Nachteil hat, also seine Verteidigungsstärke, seine Lebenspunkte weniger werden, sodass es nicht so leicht ist für ihn, sich dann in einem Endgame einzumauern auf diesem Feld. Das scheint mir die Strategie dahinter zu sein, aber dass du überhaupt so eine komplexe und unintuitive Regel einführen musst, zeigt schon, dass da irgendein Defizit überwunden werden soll.
Glaube ich auch. Das ist sicher so gemeint. Ja, aber nun, immerhin. Ja, immerhin haben sie es ein bisschen adressiert. Und also die Metapher hat natürlich Nachteile. Ja, das ist schon so. Also die bringt eine gewisse Statik und diese brillante Idee mit den farbwechselnden Feldern. Also irgendwer meinte, habe ich mal irgendwo gelesen, es wäre vielleicht ganz cool, wenn hinterher dann alle Felder die Farbe wechseln. Ja. Also nach 10 Runden fangen noch andere Felder an, die Farbe zu wechseln und dann so weiter und so fort. Und halt nach 30 Runden oder so, 40 Runden ist halt auch das eine Feld farbwechselnd, was du verteidigen willst. Das wäre es vielleicht doch gewesen als einzige Regel, die mir noch einfallen könnte, um das Spiel noch besser zu machen.
Ich will das jetzt auch nicht unbedingt schmälern. Ne? Archon ist ein tolles Spiel. Ich habe das damals auch auf dem C64 gegen meinen Freund Michael wahnsinnig gerne gespielt und wir hatten viel Spaß dabei, auch wenn uns eher die Actionkämpfe Spaß gemacht haben und wir das Brettspiel nicht so richtig kapiert haben, um ehrlich zu sein. Ja, die strategische Komponente dahinter. Aber auch wenn es aussieht auf den ersten Blick wie Schach und wenn es viele Dinge sehr, sehr cool macht, ist es weit entfernt von der Eleganz, die Schach hat. Das zeigt schon die Notwendigkeit von so komischen Regeln und das zeigt zum Beispiel auch das Anforderungsprofil, das ein Spieler von Archon braucht, um das Spiel gut spielen zu können. Er braucht nämlich neben der strategischen oder taktischen Planung auf dem Brett, also vorausplanen zu können, Züge vorausplanen zu können, braucht er eben gute Reflexe für die Actiongeschichte. Er braucht ein Verständnis, und zwar ein intuitives Verständnis über die Stärken und Schwächen der Figuren. Das muss er alles lernen, das ist viel schwieriger als bei Schach. Und vor allen Dingen, und das ist auch so ein echter Pferdefuß von Archon, er braucht ein gutes Gedächtnis. Er muss sich merken, welche Figuren verletzt sind und welche Zauber der Gegner bereits verbraucht hat. Das zweite ist das leichtere, aber das Spiel sagt dir mit keinem Wort, wie stark die Figuren eigentlich sind. Im Handbuch stehen nur so Kategorien wie der Angriff des Drachen ist sehr stark zum Beispiel. Das hilft aber jetzt nicht unbedingt dabei zu verstehen, wie viele Lebenspunkte der hat oder wie viele Lebenspunkte er abzieht. Und dann verändert sich's ja auch noch je nach dem Farbfeld, auf dem er steht. Also du musst dir merken oder dir intuitiv dich dem annähern, ein Verständnis zu bekommen, wie stark deine Einheiten sind, was sie können, was nicht. Und du musst dir merken, welche verletzt wurden und wie lange sie schon auf bestimmten Feldern stehen, weil dann heilen sie ja über den Zeitverlauf wieder. Das heißt, was dem Spiel eigentlich fehlt, ist Information. Spielentscheidende Informationen gibt dir das Spiel nicht, enthält es dir vor, absichtlich enthält es dir das vor. Und das macht einen Teil des Reizes aus, aber es ist nicht elegant. Das ist kein gutes Design.
Ja, man muss es halt lernen natürlich, aber man müsste es ja eh lernen, selbst wenn man ein elaborates Verständnis davon hätte, dass der Drache jetzt 5 Punkte Schaden anrichtet. Das ist halt ein Spiel, in dem du auf jeden Fall pro Seite 8 unterschiedliche Einheiten steuerst. Das musst du halt lernen. Das ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich. Du musst ja auch die Situationen beim Schach lernen, wo du deinen Springer gut einsetzt und wo nicht.
Ja, aber deine Figuren haben ja einfach de facto einen Lebensbalken. Im Kampf haben sie den auch tatsächlich, nur auf dem Spielbrett haben sie ihn nicht mehr. Obwohl dieser Lebensbalken da auch relevant wäre, weil du angeschlagene Einheiten auf dem Spielbrett haben kannst. Das Spiel erklärt dir ja zum Beispiel auch nicht, nie, also selbst im Handbuch weiß ich gar nicht, ob es steht, dass Verletzungen von einer Einheit erst dann permanent sind oder dass sie überhaupt dann erst verletzt wird, wenn der Schaden, den sie erhalten hat, über den Farbbonus ihres Felds hinausgeht. Ja, also sagen wir mal, du bekommst auf einem weißen Feld als weißer Phönix 5 Lebenspunkte mehr. Und wenn dir jetzt eine gegnerische Einheit nur 4 abzieht, dann ist der Phönix am Ende der Runde wieder voll geheilt, weil dieser Bonus des weißen Felds einfach nur drauf gezählt wird sozusagen. Aber das musst du ja auch erstmal wissen. Dass du denkst als schwarzer Spieler vielleicht, du hast diesen Phönix jetzt verletzt, hast du aber gar nicht. Der Unterschied ist nicht irgendwie greifbar in dem Spiel, wenn du es nicht durch Versuch und Irrtum gelernt hast.
Also das finde ich jetzt kein gutes Beispiel. Das ist ja eine einfache Handbuchinformation, die fehlt. Die Frage ist, ob das Spiel mit Absicht Lebensbalken auf dem Spielfeld vorenthält. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine ästhetische Entscheidung ist, ja, dass sie halt absolut. Das versuchen, schachartig zu haben. Das kann man natürlich anzweifeln, dass man da sagt, okay, das wäre jetzt eine spielwichtige Information gewesen. Warum wird dem Spieler vorenthalten? Nur wegen einer Ästhetik? Das ist doch ein Fehler oder so. Das kann ich verstehen, das ist ein Argument. Aber ich finde das andere, das gehört ins Handbuch oder halt else. Das muss man ja nicht noch im Spiel irgendwie nahelegen. Geht ja auch gar nicht. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie, ehrlich gesagt, so richtig elegant.
Ja, die Regel an sich musst du im Spiel nicht erklären. Da hast du natürlich recht. Das muss irgendwie nachgelesen werden oder ein Tutorial oder man findet es selber raus. Aber die Information, die sich verändern kann im Spiel, wie eben zum Beispiel die Anzahl der Lebenspunkte und die ja absolut relevant sein kann für dein Geschick auf dem Schlachtfeld, auch für die taktischen Entscheidungen. Ja, ziehe ich jetzt eine angeschlagene Einheit zurück zum Beispiel oder spreche ich meinen Heilzauber darauf? Da bräuchtest du eigentlich diese Information und die enthält dir das Spiel vor. Mit Sicherheit absichtlich. Ja, ich folge dir vollkommen, wenn du sagst, vermutlich ist es eine ästhetische Entscheidung. Aber man muss sich halt auch bewusst machen, das bedeutet, dass das Spiel deswegen schwieriger durchdringbar ist und weniger elegant ist.
Ja, man hat ja so ein Viereck, so ein durchsichtiges, mit dem man die Figuren auswählt, um sie zu bewegen. Man hätte ja sicherlich irgendwie, wenn man das Viereck draufzieht, die Lebenspunkte anzeigen können oder so.
Das ist wahr.
Das hätte als Lösung vollkommen gereicht.
Das Spiel scheut sich ja offensichtlich nicht, kontextuelle Informationen anzuzeigen, weil wenn du eine Einheit anwählst und sie dann zum Zug markierst, dann zeigt dir das Spiel den Namen der Einheit an. Und das ist ja nun mal unsinnig. Also das weiß ich dann nach der zweiten, dritten Partie, was für eine Einheit das ist. Das hilft mir nichts, ja. Da hätten sie mir genauso gut die Lebenspunkte anzeigen können, verdammt nochmal.
Ja, oder zusätzlich wenigstens, genau.
Ja, oder zusätzlich.
Das stimmt, das fehlt vielleicht.
Also dann ist es vielleicht doch keine visuelle Entscheidung oder ästhetische, sondern dann ist es vielleicht doch eine komplett absichtliche.
Ja, also vielleicht ist es ein Fehler, keine Ahnung. Oder sie wollen es halt einfach nicht machen. Ich meine, sie hatten halt 5 Monate Zeit, um das Spiel zu machen im Wesentlichen, ja. Plus den einen Monat für den Singleplayer-Modus.
Ja, das musst du erzählen, das ist eine krasse Geschichte.
Ach so, ja, die hatten ja erstmal nur 6 Monate Zeit für das Spiel. Das ist jetzt eine andere Zeit als heute, aber trotzdem. Und dann hatten sie ja noch ein anderes Spiel gleichzeitig. Also das war eine harte Deadline, das mussten sie schaffen und gab auch kein Vertun, obwohl Zinderneuf hat es dann leicht verfehlt. Und einen Monat bevor das Spiel fertig war, hat EA gesagt, sag mal, das braucht schon noch einen Singleplayer-Modus. Da habt ihr dran gedacht, oder? Und dann waren sie so dem Vernehmen nach wohl sehr geschockt. Die hatten ja vorher schon quasi einfach durchgearbeitet und haben dann halt noch eine KI geschrieben. Und das kann man ja überhaupt nicht hoch genug würdigen. Die haben halt in einem Monat für dieses Spiel eine KI geschrieben, wie es sie in der Form noch nicht gab. Also erstmal, diese KI muss ja auch, genau wie du, beides können. Ja, die muss einigermaßen überzeugend ziehen können, schachartig auf dem Brett. Und sie muss sich gut bewegen können, wie ein Mensch halt, in diesem Actionspiel. Und ja, das klingt jetzt heute, naja, nachvollziehbar irgendwie, aber zu der Zeit gab es es einfach nicht. Ja, dass es ein Computerspiel gab mit einer KI, die gleichwertig war. Also die eine gleiche Ausgangssituation hatte. Das ist ja heute noch ein Strategiespiel, ein alter Witz, dass bei Command & Conquer die KI cheatet. Und da war es halt so, wenn die KI den Phönix steuert und du die Banshee oder so, dann steuert die halt den Phönix. Dann hat die nicht einen Lebensbonus oder so. Die muss sich halt bewegen, adäquat.
Die muss mit den unterschiedlichen Einheiten umgehen können. Und die KI ist echt nicht schlecht. Nach einiger Zeit natürlich wird sie halt ein bisschen berechenbar, ja, und du kommst mit ihr ganz gut klar. Aber angesichts der Komplexität der Regeln, die muss ja auch die Zauber einsetzen können und so weiter, macht die das echt ganz clever und lässt sich nicht so leicht ausmanövrieren. Und das vor allen Dingen angesichts der Tatsache, und das ist das eigentlich Bemerkenswerte, dass die super schnell ist. Die KI zieht innerhalb von einer halben Sekunde in der Regel. Oder eine Sekunde, sagen wir mal. Musste warten, dass die ihren Zug macht. Und das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass in einer Partie Civilization zum Beispiel heutzutage es keine Seltenheit ist, eine Minute oder zwei zu warten, bis der Gegner gezogen hat. Gut, da müssen sie auch viel mehr berechnen. Aber trotzdem, ich meine, die Tatsache, dass du vor deinem Rechner sitzt und wartest, bis der Gegner endlich fertig ist, das kennen wir heute noch nur zu gut. Und vor mehr als 30 Jahren hatten wir ein Spiel, das hat das schon mit einem Fingerschnippen erledigt.
Sie haben behauptet hinterher, ob das jetzt stimmt, die KI hätten sie noch minimal verlangsamt, damit das nicht so unnatürlich wirkt. Aha, ist vielleicht Angeberei. Aber man kann nicht anders sagen, die KI ist einfach sofort da.
Sie haben ja auch noch behauptet hinterher, ich weiß nicht, ob das verifizierbar ist überhaupt, diese Annahme, dass die KI adaptiv ist, dass sie lernend wäre. John Freeman hat mal gesagt, sie hätten die KI so gestaltet, dass sie sich darauf einstellt, wenn du häufig gegen sie verlierst zum Beispiel, dann macht sie es dir leichter, ja, dann wird sie ein bisschen dümmer.
Ich kann das nicht glauben.
Ich kann mir das schon vorstellen, aber nur dann, wenn das innerhalb von einer Sitzung ist, also wenn du jetzt irgendwie 10 Partien hintereinander spielst, weil das Spiel kam damals auf Kassette, das speichert doch nicht irgendwas auf die Kassette.
Ja, das kann gar nicht speichern, genau. Ich hatte zuerst gedacht, das sei im Kampf.
Ach so.
In einem Spiel, wenn du deine ersten 5 Figuren verlierst, dann wird die 6. Figur leichter.
Ah, okay, nee, aber
gar nicht so von Partie zu Partie, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich erst recht nicht.
Ich hatte das verstanden als Partie zu Partie.
Er sagt das nicht so deutlich. Du kannst beides deuten in seine Aussagen.
Ja.
Also interessant, das wäre dann die erste adaptive KI der Welt. Also Mai muss man ja auch erstmal gemacht haben so. Aber es gibt dafür gar keine Quelle so richtig, außer halt diesem Interview mit Freeman. Und es ist nicht leicht zu beweisen im Experiment, sagen wir so. Und er sagt auch nicht, wie sie sich verändert. Reagiert sie langsamer? Macht sie dumme Fehler? Weiß nicht. Dumme Fehler macht sie so auch manchmal, zumindest im Brettspiel.
Es ist auch letztendlich irrelevant, weil, wenn wir ehrlich sind, es ist halt einfach trotzdem kein Einzelspielerspiel. Die KI macht echt einen guten Job dafür und ein paar Partien macht es lang auch Spaß. Aber der eigentliche Spaß von Archon kommt beim Spielen gegen einen anderen Spieler. Das gemeinsame auch ärgernde Schadenfreude. Das ist halt wirklich dieser schnelle Wechsel zwischen der leicht strategischen Komponente auf dem Brett und dann der ziemlich schnellen Action auf dem Spielfeld mit diesem schnellen Hin und Her, mit den sehr unterschiedlichen Figuren, die da reingeworfen werden. Das macht den großen Reiz aus. Ja, das ist ein großes Potpourri. Und dafür, dass es letztendlich im Kern ja trotzdem noch ein Brettspiel ist oder auch wie ein Brettspiel aussieht, ist das schon eine ganz erstaunliche Spielerfahrung.
Die KI hat einen gigantischen Vorteil durch die Tatsache, dass es sie gibt, weil sie haben nämlich diesen unfassbar brillanten Modus, dass man am Anfang sagen kann, die KI soll gegen die KI spielen. Und auch das ist ja was Neues zu der Zeit. Dann stellst du das an und machst diesen Demo-Modus und dann spielt die KI, also nachvollziehbar, gegen sich selber und gewinnt mal so und gewinnt mal so. Und A, war das natürlich für das Spiel super, weil die das haben das dann in Läden ausgestellt und haben das halt auf Demo gestellt und dann lief das halt so durch und alle Leute, boah, was macht denn da? Boah, cool. Es war aber auch so für uns, ich habe mir da viele Spiele angeguckt, um die Figuren zu lernen. Ja, ich konnte zum Beispiel am Anfang mit der Banshee gar nicht umgehen, das ist ja auch ein bisschen tricky. und der Computer kann damit super umgehen, ja, mit der scheiß Banshee.
Beschreib mal schnell, was der macht, der Banshee.
Ach genau, wir hatten ja schon gesagt, dass der Phönix, der explodiert in so eine Feuerwolke und muss dann den Gegner treffen, der in der Nähe ist, und die Banshee macht das auch. Die macht so eine Art Strahlenfeld um sich, ist aber dabei selber nicht unverwundbar. Aber vor allen Dingen, die Banshee kann sich mit dieser Corona bewegen. Das heißt, die läuft auf dich zu, macht dann so ein ekliges Geräusch, und dann macht sie diesen Strahlenkranz und dann läuft sie hinter dir her, während du wegläufst, und zieht dir jede halbe Sekunde Punkte ab. Und das ist ganz unangenehm, weil man hat so einen Fluchtreflex. Man muss aber eigentlich stehen bleiben, das aushalten und sie abschießen. Ganz schwierig.
Ja, das ist so eine Art Nahkämpfer mit 360-Grad-Attacke, wenn man so möchte.
Ja, also wirklich eine tolle Mechanik.
Ja, finde ich auch. Eine sehr interessante Einheit. Hasse ich auch.
Schlimm.
Ich hasse überhaupt alle Nahkämpfer. Ich hasse alle Nahkampffiguren.
Also zum Spielen oder zum angegriffen werden?
Nee, zum selber spielen. Ja, zum selber spielen. Wobei Banshee geht noch und Phönix geht sogar ganz gut, je nachdem, gegen welchen Gegner man ist. Aber ich spiele lieber hell als dunkel. Und ich kann mit den Rittern überhaupt nichts anfangen. Und das sind ja deine Bauern sozusagen, du hast 6 Stück auch auf dem Brett. Nee, 7 Stück hast du auf dem Brett. Und für mich sind die nur Kanonenfutter, ich krieg mit denen keinen Schlag rein. Selbst wenn ich gegen den Goblin kämpfe, gegen die KI, dann vertrimmt mich der immer. Ja? Also der erste Schlag entscheidet ja da im Wesentlichen, es sei denn, du bist halt jetzt auf dem Feld deiner eigenen Farbe. Macht's mit Bling und da ist mein Ritter weg. Ich weiß nicht. Ich komme mit denen nicht zurecht. Ich will mit meinem Phönix rumfliegen oder mit meinem Chin und alles. Nee, mit meinem Einhorn, um ehrlich zu sein. Das wäre nämlich die Frage, was ist deine Lieblingseinheit? Meine wäre ganz eindeutig entweder Einhorn oder Valkyrie. Das sind meine Dinge.
Ich finde auch das Einhorn am besten. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich ziemlich gut war mit den Rittern. Gar nicht gut mit den Goblins, aber gut mit den Rittern. Ich finde, die haben so eine logische Bewegung. Also das Spiel, du kannst ja in alle Richtungen schießen. Also alle 8 Richtungen, ja.
Also, genau, diagonal auch.
Genau, also diagonal. Und das diagonale Schießen ist schon signifikant schwerer mit dem Joystick.
Ja.
Und das musst du schon gut können. Und das macht aber den Unterschied aus. Weil wenn du das halt gut kannst, dann bist du schon mal besser.
Das macht wirklich einen Unterschied aus.
Ja.
Vor allen Dingen auch deswegen, das muss man noch schnell dazu sagen, weil das ist ja kein 45-Grad-Winkel, in dem du schießt, weil das Spielfeld nicht quadratisch ist, die Kampfarena, sondern die ist rechteckig, die ist in die Länge gezogen, wie ein Monitor oder ein Fernseher. Und dein schräger Schuss geht nicht im 45-Grad-Winkel raus, sondern in so einem, ja, was ist denn das, so 35 Grad oder irgendwie sowas. Also halt in einer total schwierig einzuschätzenden Schräge geht der da raus.
Genau, was ich aber sagen wollte, war, mit den Rittern, da läufst du halt um die anderen rum und da ist auch der diagonale Schlag ziemlich überraschend, wenn du ihn gut ansetzen kannst. Mhm. Oder du treibst ihn so ein bisschen in die Enge und bumpst dann mit Absicht gegen die Hindernisse, sodass du schneller an ihn rankommst und schlägst dann. Also das geht schon. Also wie gesagt, mit den Goblins gelingt mir das nie und mit den Rittern ging es ganz gut. Also auch richtig gut manchmal. Mhm. Naja, okay. Aber wer weiß. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch und eigentlich hat immer nur Roman gewonnen.
Vielleicht war Roman der mit den 75 Punkten.
Ich glaube schon, dass der war, der mehr Punkte hatte. Also am Ende. Ah, okay. Aber es war halt fast ausgeglichen. Mhm. Und es war so besonders. Weißt du, wir haben halt beide die Stadt verlassen. Und dann gab es einen Endstand sozusagen. Wir haben gespielt, bis wir die Stadt verlassen. Und dann sind wir in unterschiedliche Städte gegangen.
Ihr müsstet eigentlich jetzt euch nochmal zusammenfinden für den großen Showdown.
Ja, genau.
Roman gegen Gunnar, das finale
Duell. Nicht mehr können, so 30 Jahre später. So, was?
Wir können es ja beide nicht mehr. Es ist ja wurscht. Wer kann sich schneller wieder aneignen?
Also, übe ich heimlich.
Ja, das macht er dann sicher auch. Ja, dann wollen wir schon sehen, was dabei rauskommt.
Nee, dem sage ich nichts.
Ach so.
Nehme einfach ein C64 mit, komme dann vorbei, hab 3 Jahre vorher geübt, sage Roman, komm, nur eine Partie. Und dann zahle ich ihm alles heim.
Dann coache ich ihn. Das epische Duell.
Oh, du Sau.
Der ist ja mein Schützling, der Roman. Ich nehme ihn unter meine Fittiche. Und knallhartes Trainingsprogramm werden wir machen, mit Trainingslager und allem. Dein Poster hängt an der Wand mit so einer Zielscheibe drauf. Ja, und das große Ziel ist, Gunnar zu bezwingen. Also, so groß ist das Ziel nicht, um ehrlich zu sein, aber naja.
Und wenn Roman an den C64 tritt, dann wird Eye of the Tiger eingespielt. Ich sehe schon, was dir vorschwebt.
Genau. Richtig, ja. So ein roter Umhang und sowas.
Genau.
Also du hast vorhin schon diesen Demo-Modus erwähnt, der wird auch immer mal wieder zitiert als Grund, was zum Erfolg des Spiels beigetragen haben könnte. So oder so, das Spiel war jedenfalls sehr erfolgreich. Es war vermutlich sogar der erfolgreichste von diesen Line-Up-Titeln von Electronic Arts, oder war der?
Zweiterfolgreichste.
War der Mule mit dabei?
Ja, aber das Arken war auf Platz 2 von denen und Platz 1 war?
Ach stimmt, das Pinball Construction Set. Genau. Ja, genau, richtig, ja. Genau. Ja, ausgerechnet das.
Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Ja, ich meine, da kommen Mule und Zindernerf und Hardhead Mac und das großartige, weit unterschätzte One-on-One, eins meiner Lieblingsspiele der 80er. Mhm. Das beste Basketballspiel, was es je gab, meines Erachtens. Also wo man halt Basketball 1-gegen-1 gespielt hat, toll. Aber das bestverkaufte ist natürlich das Pinball-Spiel, na toll. Dann hat EA gleich wieder die falschen Schlüsse gezogen, weißt du?
Electronic Arts hat ja damals ein paar von diesen Construction Sets gemacht, also das Pinball Construction Set und es gab ein Adventure Construction Set und auch ein Music Construction Set. Und in der Anleitung von der Apple II Version von Archon steht drin, die Titelmusik von Archon von T.V. Dunbar wurde mit Will Harveys Music Construction Set erstellt. Also wunderbare Synergien im Hause Electronic Arts, da hat man gleich mit dem eigenen Produkt auch noch die Musik für Archon gemacht.
Solche Profis, ey. Kein Wunder, dass die so groß geworden sind.
Ah ja, also wie gesagt, jedenfalls, es war ein erfolgreicher Titel. Und wie das so ist bei erfolgreichen Titeln und bei einer Firma von Trip Hawkins, da muss der Nachfolger her. Dementsprechend hat das Team von Freefall dann relativ schnell die Bitte bekommen, die dringende Bitte von Electronic Arts, mach doch noch ein Archon.
Das haben sie schon damals so draus gehabt. Naja. Und dann kam Arkane 2 Adept, wo man versucht hat, also finde ich jetzt erstmal sehr schlüssig versucht hat, das Spiel so vertraut zu machen, dass man es wiedererkennt und doch so anders, dass es was Neues ist, wie man das halt immer versuchen sollte ja bei Nachfolgern, und hat aber dann dafür das Schachbrett aufgegeben.
Ja.
Auf eine Art.
Ja, auf eine Art, ja, stimmt. Eine Arena ist es jetzt eher, wenn man so möchte.
Ja, also hat eine Arena gebaut und das Prinzip mit den unterschiedlichen Untergründen und Sachen, die sich umfärben, und diese Actionkämpfe sind schon noch gleich. Aber jetzt gibt es eigentlich nur noch, ich erinnere mich nicht mehr so gut, ich habe es nicht nochmal gespielt, aber man teleportiert alle Einheiten rein, oder? Also man ist anfangs nur der Zauberer.
Und dieses Umfärben gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern das, was sich jetzt verändert dynamisch auf dem Brett, sind die Positionen der Magiepunkte, dieser Kontrollpunkte, die wechseln nämlich so zyklisch durch. Und stattdessen gibt es jetzt vier Elemente, also so Elementebenen. Ganz außenrum ist Feuer, glaube ich, dann kommt in einen Luftkreis, dann kommt ein Wasserkreis und dann kommt ein
Insel fast.
Eine Insel, ja, im Wasser. Genau, richtig. Genau. Eine Insel mit so einer kleinen Landbrücke, links eine Insel, rechts eine Insel, eine Landbrücke dazwischen. Und du kannst Einheiten auf jede beliebige Stelle des Spielbretts teleportieren. Also wirklich jede beliebige, auch zum Gegner rüber, auch auf gegnerische Einheiten. Und dann kommt sofort ein Kampf. Die einzige Einschränkung ist, sie können sich innerhalb ihrer Ebene, in die du, also wenn du sie zum Beispiel in diesen Luftkreis teleportierst, können sie dich frei bewegen, auch in einem Zug in diesem Kreis. Aber sie können nicht so ohne weiteres auf eine andere Ebene der Arena wechseln, das kostet den ganzen Zug. Also wenn du jetzt Luft auf Wasser willst, dann kostet das einen kompletten Zug, da einen Schritt rüber zu machen. Das ist die neue, noch weniger intuitive Regelung als beim ersten Archon. Ich habe Archon 2 nicht lange gespielt, auch aus den Gründen, dass ich es konstruierter fand als den ersten Teil, noch weniger eingängig. Und insbesondere diese Elementar-Arenen-Geschichte, diese Elementar-Ebenen-Geschichte leuchtete mir überhaupt nicht mehr ein.
Ich finde diese Elementar-Geschichte schon ganz gut. Also in der Mitte ist da ja noch so ein Turm. Und es gibt eine ganz interessante Kreaturenauswahl dadurch halt auch, ne, mit Kraken und so. Aber also es war nicht die Faszination und diese Klarheit vom Einser. Ich habe das auch nicht so geliebt wie den Einser. Aber den Einser habe ich richtig geliebt. Und da war diese fürchterliche Juggernaut-Einheit, die so eine Art mystischer LKW war. So ein fettes Monster mit Rollen drunter, die auf dich zugerollt ist in so einem Riesentempo. Immer so. Und das war schrecklich, die habe ich so gehasst. Das ist aber auch schön bei so einem Spiel, das so viele verschiedene Einheiten hat, dann lernst du so einzelne zu hassen. Und andere verachtest du, weil sie so schwach sind. Ja, und die fürchterliche Medusa und, oh, und dieser, dieser schlimme Juggernaut. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist das Trauma.
Ich habe das auch nicht lange genug gespielt, um da irgendwie einen Favoriten zu haben. Aber den Juggernaut zumindest ja erstmal auch in Erinnerung als eine ziemlich nervige Einheit, wenn du gegen sie angetreten bist.
Und der Wirbelsturm da, wie hieß der noch? Keine Ahnung.
Ifrit hieß der.
Ifrit, das war so eine Art Phönix, oder? Der sich auch so auflöste. Oder war das ein Schütze?
Na, das Äquivalent zum Phönix ist das Firebird.
Ah, genau, ja.
Und der Ifrit, was macht denn der nochmal, weiß ich nicht so genau. Was sie tatsächlich gemacht haben, ist, also in Bezug auf die Einheiten, wir sagten ja gerade schon rein teleportieren, eine der großen wesentlichen Neuerungen in Archon 2 ist, dass du dir deine Armee selber zusammenstellst. Der John Freeman hat auch mal irgendwann erzählt, und einer der Wünsche, die Archon-Spieler hatten, war, ein Einheitenbaukasten, also nicht mit diesem vorgefertigten Ding rangehen zu müssen. Und dann haben sie jetzt im zweiten Teil gesagt, okay, dann beschwör halt die Einheiten, mit denen du gut zurechtkommst. Du willst keinen Ritter spielen, Christian, ja, da bist du zu schlecht. Ja, dann spiel halt ohne Ritter, ja, dann beschwör dir halt nur Einhörner. Jetzt gibt's keine Ritter und Einhörner im zweiten Teil, aber es gibt zum Beispiel den Juggernaut. Wenn du mit dem gut zurechtkommst, ja, dann beschwör dir halt 10 Juggernauts. Dann spielst du halt nur mit dem.
Wow. Ist ja jetzt erstmal ein schönes Konzept, finde ich. Also ich finde überhaupt, dass das ein Spiel ist, ich habe jetzt sofort die Lust, das zu spielen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, so, aber ich glaube, ich habe damals nicht so viel Spaß gehabt.
Nee, ich hatte damit auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Es ist verkopfter und weniger zugänglich. Wenn man noch eine Analogie ziehen möchte, also wenn der nächste Vergleich zum ersten Teil Schach ist, so auf dem Spielbrett, dann ist es jetzt beim zweiten Teil eher Mühle. Es gibt nicht mehr diese Raumbeherrschung in dem Sinne, dass du irgendwelche Züge machen musst, sondern wenn du an der Reihe bist, setzt du irgendwohin einen Spielstein sozusagen, relativ frei. Und es geht um die Beherrschung von diesen Punkten, die in den Ecken der jeweiligen Elementarebenen verteilt sind und die sich halt ständig verändern mit jeder Runde, also die da wandern. Und deswegen gibt es ganz logische Punkte, aber wo die erscheinen können, diese Elementarpunkte, und da möchtest du eine eigene Einheit drauf haben. Ja, und es kann durchaus diese Konstellation geben, dass dann halt in der gegnerischen Ecke deine Einheiten auch mit draufstehen auf diesen Energiepunkten. Ja, da ist die Raumbeherrschung an sich ziemlich aufgelöst und es geht um Punktbeherrschung.
Schon, also ich finde halt, es klingt so wie logisch weitergedacht, aber es hält die Faszination nicht, das stimmt schon.
Nee. Ja, und das ist dadurch, dass es jetzt nicht mehr nur dunkel und hell gibt, sondern eben diese 4 Elemente, und jedem Element ist auch auf jeder Seite eine Einheit zugeordnet, die dann einen besonderen Bonus bekommt, und andere Einheiten haben dann wieder Nachteile und sowas. Du musst noch mehr kontextuelles Wissen mit einbringen, um das effizient spielen zu können. Und das hat es für mich zumindest ziemlich anstrengend gemacht.
Die Actionkämpfe sind aber unverändert cool. Also schon die Tatsache, dass man den Juggernaut hasst, das spricht ja immer Bände dafür, dass irgendwas ganz gut funktioniert, wenn man irgendwelche Sachen nicht mag. Und denkt so, oh, nicht gegen den, nicht gegen den. Ja.
Also was man sagen muss, was sie echt gut gemacht haben, ist mehr Variabilität in die Actionkämpfe reinzubringen über die Fähigkeiten, die die Einheiten können. Hm. Ja, die Sirene zum Beispiel hat ja einfach diese Fähigkeit, dass sobald du den Angriffsknopf drückst und gedrückt hältst, verliert der Gegner Lebensenergie. Ja, so lange, bis er tot ist. Das heißt, wenn du gegen eine Sirene kämpfst, dann willst du so schnell wie möglich hin und hier auf den Kopf hauen. Ja? Und als Sirene haust halt einfach nur ab. Sinkst die ganze Zeit und haust ab und versuchst so lange zu überleben, bis der andere tot umfällt. Und das führt zu einem anderen Spielerlebnis. Oder auch ganz cool ist diese, also ich finde sie scheiße, um ehrlich zu sein, aber vom Konzept her ganz cool ist diese Chimäre. Die hat nämlich 3 Angriffe. Ein Feueratem, ein Giftatem und ein Angriff mit ihrem Stachel. Und das rotiert durch. Nach Feuer kommt immer ein Giftangriff und dann kommt der Stachelangriff. Ja, und du musst halt mitplanen. Ich habe 2 Fernangriffe und dann kommt immer ein Nahkampfangriff. Und das musst du halt einfach mitbedenken.
Also ich finde schon, was da für gute Ideen rausgekommen sind bei diesen ganzen variablen Figuren, die ja immer noch eine mystische Idee mitbringen und aber auch im Spiel balanciert werden müssen. Das ist schon ganz schön ordentlich. So war schon beim ersten Teil ordentlich, ist hier auch ganz cool.
Hm. Also man merkt meiner Meinung nach an dem zweiten Teil den Versuch, dass sie sich deutlich abgrenzen wollten vom ersten. Das haben sie ja auch gesagt, dass sie keine Lust hatten, einfach nochmal den ersten mit neuen Figuren zu machen, sondern eigentlich ein neues Spiel zu bauen, das aber immer noch erkennbar ist als Archon. Und das ist meiner Einschätzung nach nicht so wahnsinnig geglückt, um ehrlich zu sein. Hat sich auch längst nicht mehr so gut verkauft wie der erste Teil. Und der nächste Versuch kam dann deutlich später, mehr als 10 Jahre später, nämlich 1994, als sie für SSI nochmal einen Archon machen durften, Archon Ultra. Und das ist quasi ein Remake des ersten Teils. Aber auch da merkt man, dass sie halt versucht haben, das ein bisschen an den Zeitgeist anzupassen. Zum einen natürlich durch die Perspektive, wie ich schon sagte, die jetzt wie Battle Chess ausschaut, durch die besseren Grafiken, Animationen, durch Sounds, die jetzt drin sind und so weiter. Aber auch dadurch, dass die eine wesentliche Neuerung ist, Einheiten haben jetzt auch noch eine sekundäre Attacke. Es ist viel passiert in der Spielebranche, es sind 10 Jahre vergangen. Da ist es halt doch ziemlich simpel, jetzt einfach 2 Einheiten, die nur aufeinander draufhauen. Und deswegen haben sie jetzt diese Sekundärfähigkeiten, dass der Ritter zum Beispiel nicht nur angreifen kann, sondern er hat auch noch ein Schild, mit dem er blocken kann. Auch das ist theoretisch eine gute Idee und funktioniert auch ganz gut, um ehrlich zu sein. Es bereichert die Kämpfe tatsächlich deutlich.
Mei, ja, stimmt schon. Da war ich schon raus irgendwie. Ich finde halt, das hatte für mich zu viel Abstraktion verloren. Ich fand auch den Stil nicht so schön, komischerweise, von dem Ultra.
Nee,
mochte das grafisch nicht einfach. Da habe ich mein altes Spiel nicht wiedererkannt.
Ja, naja. Wir können das auch relativ kurz machen, weil die Geschichte von Archon ist dann schon ziemlich am Ende. Es kommt dann halt noch Versuche, es neu aufzulegen. Und der Wesentliche ist dieses Archon Classic. Damit hat Freefall nichts mehr zu tun. Das war ein anderes Studio. Die haben im Prinzip aus dem ersten und dem zweiten eine Art Mischmasch gemacht. Noch größerer Versuch, das anzupassen an ein modernes Feature-Set mit einer Singleplayer-Kampagne zum Beispiel, mit unterschiedlichen Spielfeldern, mit einem Vierspieler-Modus und so weiter. Und all diese Feature-Erweiterungen bereichern die Spielerfahrung nicht, sondern im Gegenteil, sie schmälern sie. All das, was das erste Spiel immerhin noch an schlichter Eleganz hatte in seiner ganzen Abstraktion, war ein wirklich tolles Spiel in der Hinsicht. Und das geht immer mehr verloren, indem es noch versucht wird, aufzuplustern mit dieser Art von modernem Feature-Set. Und wie du schon so recht gesagt hast, je mehr die Grafik versucht wird, irgendwie zu modernisieren, desto weniger funktioniert das Spiel.
Ich finde, man sieht es ganz deutlich an dem Ultra, wenn man das neben das Originale hält, dass die Figuren schwerer zu dechiffrieren sind als beim Originalen, wo der halt einfach, finde ich, sehr klar erkennen kannst, welche Figur das ist, auch so von ein bisschen weiter weg. Und dieses Filigrane, was sie da beim Ultra haben, das hat mir auch nicht gefallen. Mir gefällt ja alles nicht. Früher war alles besser, Christian.
Ja, also das bringt uns dann auch wieder zu dieser Einstiegsfrage, Gunnar. Warum gibt's heute kein Archon mehr oder warum gibt's keine Archon-artigen Spiele? Warum haben wir das nicht als Genre heutzutage? Die Action-Brettspiele. Wo sind die?
Was sind die Action-Brettspiele? Na, es gibt doch einfach nicht so viele. Das Konzept eines Brettspiels ist ja auch nun eine große Schwierigkeit, mit der sich Computerspiele immer unterschiedlich leicht getan haben. Von den Computer nur als Verwalter einsetzen bis hin zu eine ganz andere Erfahrung schaffen und so. Die Konzepte passen halt nicht so gut zusammen. Das ist schon so. Also ein Schachbrett, die Taktik und dann wird alles, was du an taktischer Tiefe erreicht hast, wird außer Kraft gesetzt, von einmal schlecht drücken. Das ist schon ein schwieriges Konzept. So, ich finde aber trotzdem, dass das ursprüngliche Arken das so sauber gemacht hat und so brillant gemacht hat für diese Zeit, dass es meines Erachtens fast ein perfektes Spiel ist, sobald man das damals erreicht hat. Also sie haben sich echt ein sehr ambitioniertes Spiel vorgenommen und haben echt fast nichts falsch gemacht auf dem Weg dahin. Also auch wenn es jetzt nicht der Anfang einer Serie ist, und das ist aber auch die Art von Spiel, ist auch schwierig. Wo willst du denn dann hin? Ja, noch mehr Schachspiele? Schwierig. Jetzt Mühle und Dame actionmäßig umsetzen? Schach ist das Einzige, was sich dafür richtig eignet. Als Metapher.
Das Konzept des Brettspiels ist tatsächlich ein Problem. Ja, das ist ein Problem für Computerspiele generell. Und in noch größerem Maße ist eigentlich, das ist das, würde ich fast sagen, das fundamentale Problem, das Konzept des Zweispieler-Brettspiels, des Multiplayer-Brettspiels ist ein Problem. Ich glaube nämlich noch nicht mal unbedingt, dass die Tatsache, dass das ein Zwitter aus zwei unterschiedlichen Spieltypen ist, nämlich aus einem strategischen Spiel und einem Actionspiel, wo man ja normalerweise sagen würde, das sind zwei sehr unterschiedliche Anforderungen und das spricht zwei unterschiedliche Spielertypen an und geht das überhaupt zusammen, Feuer, Wasser und so weiter. Aber wenn man es einmal kurz rumdreht und schaut sich sowas an wie zum Beispiel ein XCOM, das ist ja einfach nur andersrum. Da hast du in Echtzeit System bei der Planung deiner Einsätze und dann im Kampf ist es rundenbasiert letztendlich. Ja, da ist es dann auf einmal ein Strategiespiel. Und wir sehen ja genügend rundenbasierte Spiele, die gut funktionieren. Civilization zum Beispiel. Oder die originalen Fallouts sind auch so. Das eigentliche Rollenspiel läuft in Echtzeit. Wenn du in Kampf kommst, ist es dann rundenbasiert. Also diese Kombination ist vermutlich durchaus machbar. Aber die Tatsache, dass du hier jemanden anderen brauchst, gegen den du spielst, da ist die Frage, welchen Wert hat die Brettspielkomponente, die strategische in diesem Moment? Was für einen Mehrwert trägt die bei zur Spielerfahrung? Und offensichtlich ist es ein so geringer, ja, und das zeigt sich in Archon ja auch schon. Der eigentliche Reiz und der eigentliche Spaß des Spiels liegt in den Actionkämpfen. Da sind die großen Emotionen, da sind die Höhepunkte. Und der strategische Part, der taktische Part auf dem Spielbrett ist schon ziemlich limitiert und da sind auch die Uneleganzen drin. Ja, es ist alles ziemlich konstruiert.
Ja, aber der ist, finde ich, unverzichtbar. Der gibt dir die Ordnung und die Metapher vor. Und das ist ja schon ein Wert. Also ich hätte mir jetzt vorstellen können, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass das Archon 2 nicht dieser Versuch ist, das Brettspiel dringend zu erhalten. Die machen ja das, was sie gut können. Mit diesen Figuren machen sie ja wieder. Richtig. Ja, unterschiedliche Figuren, alles toll, alles super. Kann man was mitmachen. Juggernaut, scheiße. Und dann versuchen sie aber, von der Schachmetapher wegzugehen und bleiben dann aber an diesem Raumkontrollkonzept mit den magischen Punkten. Und das ist ja auch okay, das kann man ja machen. Aber was jetzt logischer gewesen wäre als Fortsetzung von Archon, wäre das Brett wegzuwerfen und die Kontrollpunkte wegzuwerfen und zwei Armeen zu machen, wo es ein bisschen Terrain gibt und so ein bisschen Bewegungshindernisse, wie sie sich aufeinander zubewegen. Und man hat halt so eine langsame Bewegung aufeinander zu, Einheit für Einheit für Einheit, ja, mit fliegenden und magischen Einheiten und so. Und dann halt ausgefochtenen Kämpfen auf die alte Art. Und dann ein richtiges, also eine Armee.
Da wär's ja tendenziell bei einer Art Trading Card Game, wo du deine Karte auswählst und aufs Spielbrett wirfst und dann wird der Kampf ausgefochten zwischen den beiden Karten.
Ja, aber das ist ja das Problem an vielen Trading Card Games, dass es halt zu wenig Raumkontrolle gibt. Es gibt ja Trading Card Games, also auch welche mit richtigen Karten, ne, also auf dem Tisch, die ein Raumkontrollelement haben, wo du wirklich so Räume belegst und so. Mhm. Und das ist schon ein starkes Konzept, wenn man damit einen Kampf simuliert.
Ja, es ist aber halt auch eins, das es wieder viel komplexer macht und vor allem auch die Partien in die Länge zieht.
Ja.
Ja, und damit wird es auch wieder nischiger.
Ja, also ein bisschen was muss es auch dauern. Du kannst ja nicht nur 3 Actionkämpfe machen und dann ist aus. Sonst könntest du ja einfach nur den Score mitzählen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Trading Card Game spielen wollte, in dem ich auch noch Actionkämpfe austrage.
Nee, das nicht. Das ist aber auch, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung.
Es ist halt inhärent unfair. Das ist vielleicht auch das größte Problem von Archon, dass halt die strategische Komponente dadurch weitgehend negiert wird, dass die Entscheidungen dann auf der Action-Ebene gefällt werden. Und wie gesagt, da kannst du noch so gut sein auf dem Spielbrett. Wenn du schlecht bist in der Steuerung deiner Einheiten am Kampf, dann verlierst du halt das Spiel. Und das ist nicht kompensierbar.
Nee, das ist aber auch so. Das ist ja auch okay, das ist ja auch Teil des Spiels. Man bewertet nur die Schachkomponente über, weil man so gewohnt ist durch diese Metapher, dass beim Schach ja alles strategisch entschieden wird. Das ist ja halt gar nicht so. Das gibt nur die Ordnung vor und die Reihenfolge und gibt noch eine vage Möglichkeit, das ein bisschen zu kontrollieren. Aber eigentlich legt es nur die Reihenfolge der Kämpfe fest.
Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Vermutlich beschreibt man Archon am besten, wenn man es nicht als Brettspiel mit Echtzeitkämpfen sieht, sondern als Actionspiel mit einem Spielbrett als Ordnungselement.
Genau. Ja. Und wenn es das ist, dann klingt das auch wie Absicht, ehrlich gesagt, ja. Dann klingt vieles von dem, was man sonst unelegant findet, weil die Metapher an ein paar Stellen gedehnt ist, dann ist es halt sehr absichtsvoll, ja. Ich finde, wenn du jetzt halt sagst, wir haben dieses Spiel mit diesen ganzen vielen verschiedenen Figuren und Actionkampf und so, wir könnten jetzt eine Arena machen, wo wir die Punkte hochzählen, oder wir denken uns so eine Art von Layer aus, sowas wie Schach. Das ist dann völlig logischer, den Weg zu gehen.
Aber ein Layer, der notwendigerweise viel schneller zu Kämpfen führen muss, als es bei Schach der Fall ist. Deswegen die große Bewegungsfreiheit, deswegen eigentlich das relativ hohe Tempo auf dem Brett.
Genau. Ist ja auch logisch. So, ja. Sonst, wenn du dich erstmal 5 Runden lang bewegen müsstest, bevor irgendwer was schlägt, ist ja langweilig.
Und es ist ein inhärentes Buff-System, wenn man so möchte, ja, weil die Wahl der Platzierung entscheidet halt über den Bonus, den du mit in den Kampf nimmst. Also es ist schon bei aller kompakten Art seiner ganzen Regelmechaniken, es ist halt doch ein ziemlich komplexes Spiel.
Wie schief das hätte gehen können.
Ja.
Ja, ich meine, die beiden Falls, also die Falls und Free, also Westfall und Freeman waren ja erfahrene Leute, aber die an Westfall jetzt auch noch nicht so sehr, der John schon. Und für den Paul Ritchie war es halt das erste Computerspiel. Ja, das waren jetzt nicht ein super erfahrenes, eingespieltes Team. Die hatten halt diese Rollenspielerfahrung vorher, was ihnen, glaube ich, echt was gebracht hat. Und sich dann so eine komplexe Regelmechanik auszudenken und die balancemäßig so sauber hinzukriegen,
vergleichsweise,
ist echt eine Sensation. Ich meine, die hatten ja nicht 3 Monate Testzeit. Die konnten das überhaupt, glaube ich, nur machen, weil sie diesen Modus hatten, wo die KI gegeneinander gespielt hat, wo du halt sehen konntest, ob die KI die KIs schlägt. Da konntest du halt schnell mal durchspielen und sehen, okay, die Banshee gewinnt ja eigentlich immer gegen jeden. Blöd. Ich glaube, die drehen wir mal runter.
Der erste Archon ist ein wirkliches Kabinettstückchen. Und es ist in seiner Originalität und in seiner Mutigkeit ist es einzigartig. Und diese Einzigartigkeit hat er sich bis heute bewahrt.
Das finde ich ja auch. Das macht doch noch Spaß. Also mir macht das noch Spaß. Ich kann das noch spielen.
Mir macht das auch Spaß. Und das kann man echt nicht von vielen Spielen von 1983 behaupten.
Das ist wohl wahr.
Außer den Infocom Adventures natürlich.
Ja, die natürlich. Ja gut, ach, naja dann. Mai. Ja.
Okay, Gunnar, das wäre doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ich glaube auch. Wir können hier an dieser Stelle anhalten und haben relativ viel erzählt über ein Spiel von 1983.
Sehr gut. Und ich rufe jetzt meinen Roman an.
Ja, mach das mal. Viel Glück. Das wird dir nichts nutzen. Und sag ihm, er hat keine Chance. Er war schon damals scheiße.
Ja, ich werde ihm das ausrichten. Aber von dir verabschiede ich mich jetzt erstmal. Also, und von unseren Hörern natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören.
So, aber zum Abschluss würdigen wir natürlich auch wieder einige unserer Patreon-Backer. Und zwar haben ja alle, die uns mit mindestens $15 unterstützen, es verdient, dass sie hier in diesem Podcast namentlich genannt werden.
Wir arbeiten diesen riesigen Berg der Unterstützer jetzt nach und nach ab. Ich glaube, wir haben immer noch nicht alle. Aber wir müssen das jetzt jedes Mal machen, um das gut durchzukriegen.
Ja, und es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Also wir arbeiten wieder mal einen Schwung ab. Und nachdem wir das letzte Mal so kreativ und poetisch waren mit den Reimen, werden wir dieses Mal ganz bürokratisch. Ja, so bürokratisch, dass wir einfach eine Liste vorlesen von Namen und dazu eine kleine Geschichte erzählen über die jeweilige Person, was ihm gerade so passiert ist. Und wir machen das also mit der klassischen Schulnamensnennung, nicht der Nachname zuerst. Schmidt, Christian. Oder ja, steigen wir ein gleich mit Lott, Gunnar. Platzt gerade der Kragen. Und er brüllt, Alter, alle hier sind guter Laune, nur du bist so ein
Jammermann. Ernst. Hat vor Jahren seinen Haustürschlüssel im Klo runtergespült. Macht aber nichts, denn er hätte immer noch seinen
Dietrich Johannes. Sagt immer, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die Schönen und die Wohlhabenden. Aber er hat gut reden, er ist schließlich
reich. David hat gerade sein drittes Kind bekommen. Wieder eine Tochter. Und diesmal macht er einen lang gehegten Traum wahr und gibt ihr den Namen
Siegmund Dominik. War sich ziemlich sicher, dass er vor ein paar Jahren eine Kastanie im Garten gepflanzt hat. Aber jetzt steht da ein doofer
Wollbaum, Eduard. Ist schon wieder aus der Kneipe geflogen, weil er in angetrunkenem Zustand gegrölt hatte, wer nichts wird, wird
Hirt. Fabian ist ein feinsinniger Mensch, naturverbunden und natürlich hat er auch eine Lieblingsblume. Es ist die
Primel. Florian verachtet die ganze Berliner Schickeria, die im Adlon absteigt. Er selbst übernachtet aus Prinzip nur im Hotel
Ritz Frank, stampft mit dem Fuß auf und schreit, mein Uropa war Müller, mein Opa war Müller, mein Vater war Müller, also werde ich ein
Fischer. Melanie war immer stolz auf ihre knielangen Haare, aber als sie gerade mit der Beute aus der Bank stürmt, erwischt sie leider der Wachmann am
Schopf. Peter schreckt manchmal heute noch nachts hoch, wenn er wieder von der Musterung geträumt hat, wo der Arzt die Plastikhandschuhe anzog und sagte, so, jetzt zeigen Sie mir mal Ihren
Friedrich Jason muss echt aufpassen mit seinen Frauengeschichten, damit er sie nicht verwechselt. Die erste heißt Sarah, die zweite heißt Lara, die dritte heißt Mara und die vierte heißt
Christel Andreas, stapft mit dem Fuß auf und schreit, mein Uropa war Fischer, mein Opa war Fischer, mein Vater war Fischer, also werde ich ein
Müller. Jens fährt gerade zur Schwiegermutter. Seufzend zwar, aber auf dem Sitz neben ihm liegen eine Schachtel Oropax und eine Kiste
Kölsch. Jörn will unbedingt Winzer werden. Aber irgendwie muss er die Anzeige falsch gelesen haben, denn das, wovor er da steht, ist eindeutig ein
Steinberg-Josua. Ist echt am Haare raufen. Alle haben in seiner Monopoly-Runde schon alles mit Hotels zugepflastert. Nur er hat gerade mal ein popeliges
Häuseler Lars. Stampft mit dem Fuß auf und schreit, mein Uropa war Müller, mein Opa war Müller, mein Vater war Müller, also werde ich ein
Sperling Reik. Schaut etwas ratlos in die Runde. Alkoholiker? Ach so, ich dachte, das sei hier das Treffen der anonymen
Esser. Martin ist ja ein echt netter Kerl. Aber wenn er unter der Dusche singt, wird in der Küche die
Ramsauer. Martin hat die Schnauze voll. Er erklärt es jetzt zum 25. Mal. Nee, das ist kein See, das ist ein
Teichmann. Martin hat's immer noch nicht begriffen. Vielleicht liegt's auch daran, dass er schon 5 Mass Intus hat, aber als die Kapelle ansetzt, grölt er wieder lautstark Orns Zwacks.
Super, Maximilian hat eine gute Zeit. Kann im Großen und Ganzen zufrieden auf sein Leben zurückblicken, aber jetzt, denkt er sich, jetzt wird's echt Zeit fürs
Altendorf. Mike hatte gerade einen lebensverändernden Moment. Nach 30 Jahren als Bassist hat ihm jemand verraten, dass es noch eine zweite Tonart neben C-Dur gibt, nämlich C-Moll.
Nikolaus freut sich wie ein Schnitzel. Er hat zum Geburtstag gleich 3 Geschenke bekommen. 1 von seiner Mutter, 1 von seinem Vater und 1
von Karlowitz. Nils hat einen Lieblingsautor, den er niemandem verrät. Aber wir sagen es jetzt einfach, es ist Erich
Kästner. Sebastian hat schon die Hose offen. Da beschleicht ihn doch ein Zweifel. Ist es wirklich eine gute Idee, gegen einen Elektrozaun zu pinkeln? Das Engelchen auf seiner Schulter sagt nein, aber das Teufelchen, das sagt
mach, Raul, trifft seinen Handwerkskollegen. Der ruft erstaunt, was willst du mit dem Rucksack, Schreiner? Worauf Raul antwortet, na, ich geh auf
Reisen, Weber. René fährt gerade zur Schwiegermutter und ist frustriert. Er hat das Bier vergessen. Da sieht er ein Kneipenschild und beschließt, ach komm, ich mach noch einen kleinen
Schlenker, Robin. Hält noch einmal kurz inne, als er das Feld Beruf erreicht. Aber dann setzt er den Stift an und schreibt, ausgebildeter
Kasper. Stefan hat auch einen Lieblingsautor und wir wünschten, er würde den für sich behalten und nicht bei jeder Gelegenheit erzählen, wie toll er ist, dieser George R.R.
Martin, Rico, traut seinen Augen nicht, als er nach Jahren mal wieder den Keller betritt. den seine Frau inzwischen über und über vollgestopft hat mit
Geraffel. Christian kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Echt wahr? Ihr schack Knödel zu dem Ding? Bei uns heißt das
Klopsch. Stefan geht allen gewaltig auf die Nerven damit, dass er jedes Mal, wenn er einen Raum betritt, lauthals ruft, wie geht's, wie
steht's. Thomas schaltet sich auch jetzt in die Diskussion mit seinen Kumpels ein, indem er mit der Faust auf den Tisch haut und ruft zu Justin Bieber, gibt's nur eine Sache zu sagen. Justin Bieber ist irgendwie
süß. Thomas ist Franzose. Deshalb lachen immer alle, wenn er sagt, Parbleu, ich habe heute riesigen
Unger. Thomas muss immer alles anders machen als seine Geschwister. Seine Schwester fährt immer Auto, sein Bruder fährt immer Fahrrad und er fährt immer
schwarz. Werner wurde damals auf der Autobahn gezeugt. Seinen Vater nennt er deshalb liebevoll
Staufiger. Eliane hält sich die Hände vor die Ohren und stöhnt, wenn die beiden jetzt nicht sofort aufhören, gehe ich in die
Berge. Wolfgang ist der Letzte in unserer Reihe und wir schließen den Kreis mit einem Supper.
Lot, Gunnar, und jetzt geht's wieder von vorne los.
Genau, jetzt geht's wieder von vorne los. So, ja, da haben wir wieder eine Reihe von Spendern gewürdigt. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung bei Patreon. Mal schauen, was wir nächste Folge machen.
Vielen Dank und tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.